Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wieder Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Wir befinden uns in unserem vorletzten Abschnitt von Elantris, Elantris Folge 8, global Nachwort Folge 49. Das heißt, wir schließen Elantris in zwei Wochen mit Folge 50 ab. Wir machen jetzt kein Fest draus oder so, aber es ist eine schöne runde Zahl und ich wollte es einfach mal erwähnt haben.
Ihr könnt zur Feier des Tages unseren Podcast abonnieren und eine gute Bewertung geben, dann auf Spotify und Apple oder wo auch immer ihr das hört. Das wäre mal anders. Haben wir auch schon wieder eine ganze Zeit lang nicht gesagt.
Wie so ein kleines Geburtstagsgeschenk für Leute. Ach, du hättest mir doch gar nicht mitbringen brauchen. Ach, das ist doch alles. Ist doch.
Bewerte einfach meinen Podcast mit 5 Sternen.
Ja, oder ein Gutschein, ist auch okay. Wir haben gelesen Kapitel 45 bis 54 von Elantris. Aber ihr wisst, wie es läuft. Bevor wir da jetzt irgendwie reingehen und das ganze Ding auseinanderpflücken, Lukas, das holen uns doch gerne nochmal ab. Was ist denn vorher passiert? Welche Ausgabe und vor allem, wer hat es übersetzt, damit wir dann später einsteigen können?
Genau, wie gesagt, Elantris aus dem Jahr 2005 von Brandon Sanderson. Wir haben die deutsche Übersetzung von Ute Brammertz gelesen, beziehungsweise sind dabei, aus dem Jahr 2007. Und wie immer, wie die letzten Folgen auch schon, geht es um Elantris. Einst als heilige Stadt verehrt, galt als Inbegriff vollkommener Ordnung. Errichtet aus strahlend weißem Stein, durchzogen von hellem Licht und geprägt von makelloser Symmetrie, erschien sie wie eine Manifestation überirdischer Harmonie. Ihre Bewohner, erkennbar an silbern schimmernder Haut und leuchtendem Haar, verfügten über die Fähigkeit, Magie allein durch Gesten zu wirken. Auserwählt wurden sie durch die rätselhafte Schaut, die Menschen unabhängig von Herkunft oder sozialem Stand erhob, vom einfachen Bauern bis zum Adeligen. Über lange Zeit hinweg verkörperte Elantris somit den sichtbaren Ausdruck göttlicher Gnade. Mit der Reod setzte jedoch ein abrupter Verfall ein. Innerhalb nur einer Nacht erlosch das Licht der Stadt, die Aonen verloren ihre Wirkkraft und aus den einst Erwählten wurden Gezeichnete, gefangen in einem Zustand zwischen Leben und Tod. Elantris verwandelte sich in einen Ort fortschreitender Zersetzung und anhaltenden Leidens. Die Schaut selbst verschwand dabei nicht. Sie ergreift weiterhin Menschen, doch statt sie zu erheben, verdammt sie diese nun zu körperlichem wie geistigem Verfall. Ein Jahrzehnt später trifft dieses Schicksal auch Prinz Raoden von Arelon. Seine vermeintliche Erhebung führt unmittelbar in die Verbannung nach Elantris, während König Yardon ihn kurzerhand für tot erklären lässt. Auf seinen Streifzügen durch die gefallene Stadt begegnet Raoden den Überresten einer einst glanzvollen Zivilisation. Einer Welt aus Ruinen, Schmutz und allgegenwärtigem Schmerz, in der selbst kleinste Verletzungen nicht mehr heilen. Zur gleichen Zeit erreicht Sarene aus Theod die Hafenstadt Kay. Als Braut entsandt, wird sie jedoch als Witwe empfangen, wodurch die geplante politische Verbindung hinfällig wird. Dennoch entscheidet sie sich, in Arelon zu bleiben, um ein Bündnis gegen das expandierende Königreich Fjorden zu sichern. Parallel dazu beginnt der Priester Harten aus Fjorden seine Mission. Innerhalb weniger Monate soll Arelon zum Schuderet bekehrt werden. Andernfalls droht eine militärische Intervention. Mit Einnahme eines Elixiers verwandelt er sich für wenige Stunden in einen Elantria. Seine Rückkehr aus der Stadt sorgt für Erstaunen und stärkt den Glauben an den Schuderet unter den Einwohnern Arelons. Lediglich der inzwischen vakante Thron fehlt Raten noch zum endgültigen Triumph. Sarene setzt alles daran, dies zu verhindern. Durch eine politische Ehe mit Royal soll dieser zum neuen König gekrönt werden. Doch inmitten der Hochzeitszeremonie ereilt Sarene die Schaut und sie wird als Elantrierin in die verfallene Stadt gebracht. Dort trifft sie auf Raoden, der gemeinsam mit Galadon eine neue Zivilisation errichtet. Die beiden nähern sich an, doch Sarenes Seon Asche überbringt beiden eine furchtbare Nachricht. In Kay ist ein neuer König gekrönt worden, Herzog Telri, ein treuer Gefolgsmann Hartens. Fjorden scheint gesiegt zu haben und die Lage scheint endgültig aussichtslos. Fragezeichen?
Oh mein Gott. Schauen wir, ob es überhaupt so weit kommt. Wir haben gelesen Kapitel 45 bis 54. Die Krönung von Lord Telri, dem Pomplord, ist abgeschlossen. Harten ist wieder auf den Mauern von Elantris unterwegs. dort findet er die Öffnung, die Galadon und Raoden gemacht haben. Chaten sucht außerdem in der Stadt nach Sarene, um zu erfahren, ob sie noch lebt. Auch er macht sich ein bisschen Sorgen, aber eher, um seine Pläne umsetzen zu können. Dann offenbart sich ihm ein Seon, das einen Kontakt zwischen Eventeo, dem Vater von Sarene, und Raten vermittelt. Der König Theods willigt ein, zum Shu Deret überzutreten, wenn Raten ihm Sarene sicher als geheilten Menschen übergibt. Damit könnte er dem Würn nicht nur ein Land, sondern gleich zwei Länder übergeben. Raoden versucht, den Tod seines Vaters zu verarbeiten. Dabei hilft ihm die Nähe zu Sarene und das Zeichnen der Aonen, während Elantris mittlerweile so selbstständig ist, dass sich die neue Elantrier selbst ihre Beschäftigung suchen können. Während Raoden Aonen zeichnet, sitzt Sarene neben ihm und liest in all den Büchern aus der geheimen Bibliothek. Dann fällt ihr auf, dass das Grund-Aon, aus dem jedes andere Aon besteht, verblüffende Ähnlichkeit mit Landstrichen von Arelon aufweist. Ein weiteres Puzzleteil zum großen Geheimnis im Aon Dor. Galadon berichtet, dass Gion Chaten auf den Mauern lauthals zu seinem Gott um die Heilung der Elantria betet. Dann fällt Raoden auf, dass Sarene wieder ein Mensch wird und ihm wird klar, dass ihr Elantria-Sein das falsche Spiel von Chaten war. Umgehend bringt er sie zum Stadttor, weil die Nahrung nicht ausreichen würde, um sie auch nur kurzfristig ernähren zu können. Außerdem sei sie die einzige, die Arelon in all den Wirren um Thronfolgen und Glaubenskämpfen noch retten kann. Sarene, nun ausgesperrt aus Elantris, ruft ihre Gruppe zusammen, um zu besprechen, wie sie mit Lord Telri, König Telri, verfahren sollen. Das Gespräch bleibt aber erst einmal ergebnislos, da ein Angriff auf den König ziemlich kontrovers erscheint. Außerdem ist mit der Krönung Telris die Verlobung zwischen Sarene und Lord Royal aufgelöst. Sarene zieht nun bei Onkel Keen ein und spricht am Abend mit ihrem Vater. Der bestätigt das Gerücht, dass er sich dem Shu Deret angeschlossen hat, wenn er Sarene wiederbekommt. Damit hat sich Theod noch vor Arelon Fjorden unterworfen. Und nun ist Arelon die letzte Bastion des Shu-Korat. Chaten wartet ungeduldig auf eine Audienz bei König Telri und bemerkt, dass dieser den ganzen Palast so umgestaltet hat, dass es eher dem Naturell des Pomplords entspricht. Wo Jadons Arbeitszimmer pragmatisch nüchtern eingerichtet war, begrüßt König Telri Chaten nun auf weichen Kissen liegend. Doch schnell stellt sich heraus, dass der König weitere Forderungen hat, wenn er dem Shu Deret beitreten soll. Forderungen, die Chaten nicht einlösen kann. Denn Telri will in den Stand eines Gjorns erhoben werden und für diese Forderung hat er dem Würn direkt einen Boten zugesandt. Damit ist Raten für den König nicht mehr von Nutzen. Raoden hat nicht mehr viel Zeit. Aon Dor zwingt ihn nun stetig zweimal am Tag in die Knie und er wird stetig schwächer. In der geheimen Bibliothek geht er dem Hinweis nach, dass die Aonen schematische Abbildungen von Arelon und dessen Landmarken sind. Dafür studiert er die alten Landkarten des Landes. Dann hat er eine Erkenntnis, die den ersten Knoten platzen lässt. Alle Aonen, die er zeichnet, bilden nicht die große Schlucht ab, die sich unmittelbar um die Zeit der Reod gebildet hat. Also ergänzt er die Schlucht in den Zeichnungen der Aonen und etwas von der Magie wird frei. Nur rudimentär, denn irgendetwas blockiert sie weiterhin. Doch mit dem bisschen lässt sich zumindest etwas anfangen. So kann sich Raoden beispielsweise die Illusion eines geheilten Elantrias anlegen. Sarene trauert der Zeit in Elantris hinterher. Nicht nur, weil sie Lebensgeist, also Raoden, vermisst, sondern weil sie dort ungeachtet ihres Standes Teil einer Gemeinschaft war und so angenommen wurde, wie sie war. Die Fechtgruppe trifft sich nun auf dem Anwesen von Lord Royal. Während ihrer Übungen kommt ein unbekannter duladelischer Lord mit einem Vasallen zu ihnen und stellt sich als Carlo vor. Er überschüttet Sarene so sehr mit Komplimenten und Lobhudeleien und wirkt so über die Maße exaltiert, dass sie nicht glaubt, er sei der, für den er sich ausgibt. Um das herauszufinden, fordert sie ihn zu einem Fechtduell heraus, bei dem sie ihn durch den ganzen Garten drängt. Und ich lese: Die Frauen, dieser Fechtrunde, die Frauen beklatschten die Vorführung und drängten dann den duladenischen Die Frauen beklatschten die Vorführung und drängten dann den duladenischen Stutzer, mit zurück zu dem Pavillon zu kommen. Bereits zum Gehen gewandt, sah Carlo zu Sarene zurück und lächelte. Es war nicht das dümmliche, geckenhafte Grinsen von vorhin, sondern ein wissendes, verschlagenes Lächeln. Ein Lächeln, das ihr aus irgendeinem Grund überaus vertraut vorkam. Er vollführte eine seiner lächerlichen Verbeugungen und ließ sich dann fortführen. Raten spaziert über den Markt und es wird deutlich, dass die unklare Haltung des neuen Königs zum Schuh-Derit zu Verunsicherung bei den Händlern und anderen Lords führt. Auch hier lese ich: Der leere Markt war der schönste Beweis für die Verwirrung, die unter dem arelischen Adel herrschte. Auf einmal war sich niemand sicher, ob es besser sei, offen mit dem deretischen Glauben zu sympathisieren oder nicht. Also hielten sich alle versteckt. Bälle und Feste fanden so gut wie gar nicht mehr statt und die Männer besuchten die Märkte nur ungern und warteten lieber ab, was ihr Herrscher tun würde. Alles hing von Telris Entscheidung ab. Außerdem verweigert der Wirn König Telri den Titel eines Gjons. In einem der großen Zelte findet er Dilaf, der Raten aufzulauern scheint. Vergeblich versucht er, ihn zu konfrontieren, doch Dilaf verlässt ihn mit den Worten: Es ist euch alles entglitten, nicht wahr, Raten? Mein Sieg ist unendlich süß im Angesicht eures Versagens. Doch von welchem Sieg spricht er? Raoden wohnt nun seit Tagen im Hause Lord Royals. Seine Verkleidung und sein Gehabe als Carlo kommen zwar bei den meisten Adeligen in der Stadt an, aber nicht bei Sarene und schon gar nicht bei Lord Royal. Der sucht Raoden auf und taktiert ihn, inwieweit er der ist, der er vorgibt zu sein. Schließlich lädt er Raoden zu einem Treffen mit der Verschwörergruppe im Haus von Onkel Keen ein. Dort besprechen sie die scheinbar einzige Möglichkeit, die noch bleibt, um den drohenden Untergang Arelons abzuwenden. Den Mord des Königs. Dafür hat Lord Royal bereits Attentäter in die Stadt geholt. Außerdem erkennt Sarene mit aller Freude Lord Lebensgeist unter der Verkleidung des unsympathischen Carlo. Lord Ahan, Royals engster Freund und Konkurrent, verlässt das Treffen wegen einer Magenverstimmung, nur um dann König Telri und seine Wachen zum Treffen zu führen. Und dann geht alles schnell. Wir erfahren, dass Lord Ahan die Gruppe bereits bei Yardon verraten hatte, nur um Royal zu schädigen. König Telri lässt Lord Royal erstechen und Carlo als Lebensgeist offenbart sich mit einer neuen Illusion der Gruppe als Raoden und somit rechtmäßiger König Arelons. Telri und dessen Wachen fliehen. Raoden versucht, mit der Hilfe von Aonen Royal zu heilen, doch Arndor ist nicht stark genug. Eondel, Schuden und Keen beugen ihr Knie vor ihrem König und Sarene hat ihren Ehemann. Raten erfährt durch einen Boten vom Tod Lord Royals auf Befehl des Königs. Um die Adeligen zu beruhigen, möchte er Telri davon überzeugen, einen Hinrichtungsbefehl zu erteilen, damit es nicht ganz nach Willkür aussieht. Doch im Audienzsaal wird Raten Zeuge, wie Eondel mit seinen Soldaten die Wachen des Königs töten und schließlich Telri enthaupten. Auch Eondel bricht tödlich verletzt zusammen. Und ich lese den letzten Abschnitt. Regungslos stand Raten inmitten des Gemenges. Während er die beiden Leichen betrachtete, war das Chaos um ihn her für einen Augenblick vergessen. So viel dazu, einen blutigen Machtwechsel vermeiden zu wollen, dachte er resigniert. Und damit öffnen wir die Runde.
Uiuiui, Mensch, schon wieder ein König tot, meine Güte.
Das war eine kurze Herrschaft.
Das war eine sehr kurze Herrschaft, ja. Ich kann sagen, ich bin richtig gespannt, wie das danach weitergeht, jetzt schon. Weil es ist so wahnsinnig offen alles im Endeffekt jetzt, ne? Also das ist glaube ich, auch so eigentlich, ja, ich spreche jetzt so davon, als ob Brandon Sanderson das genauso geplant hatte, dass wir diesen Abschnitt jetzt gelesen haben. Aber das ist jetzt quasi so die Funktion von dem, was wir jetzt in den letzten Kapiteln gelesen haben, dass das Finale im Prinzip so vorbereitet wird und total offen gestaltet wird. Also es gibt so ein komplettes Vakuum erstmal von allem. Ne? Also wir haben so ein Kollabieren von Politik, von den Machtverhältnissen, von den religiösen Machtverhältnissen. Alles ist theoretisch komplett offen dahingehend.
Ja.
Wir haben auch so eine angedeutete, finde ich, Neuordnung von Protagonist und Antagonist, also nicht in Bezug auf Raoden oder Serene, die sind nach wie vor gut und toll, ja, und so weiter und so fort, mhm, aber wo wir jetzt das letzte Mal gesagt haben, Raten bekommt jetzt wieder seinen Villain-Arc, mhm, haben wir jetzt wieder so eine komplette Umkehrung davon eigentlich, oder nicht komplette Umkehrung, aber so eine Andeutung davon, dass er wieder doch dieses Schicksal erfüllen könnte, was wir ihm schon mal prophezeit haben, dass er sich vielleicht doch auf die andere Seite irgendwie schlagen könnte.
Ja.
Weil er jetzt eigentlich schon wieder in die Rolle von so einem positiv besetzten, hilflosen Menschen im Prinzip gesetzt wird und sich eigentlich andere Figuren hier als Antagonisten rausgeschält haben. Ne?
Ja, und wollen wir gleich mit Raten einsteigen?
Wir können gerne mit Raten einsteigen.
Ja. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen auseinanderklamüsern. Also wir hatten das letzte Mal Raten so vorgestellt als, jetzt läuft das. Der Plan, der kam raus, hat seine Wunder gewirkt oder er war das Wunder und hatte im Grunde freie Bahn. Tilaf hat gar nichts mehr zu sagen gehabt und es läuft alles. Okay, Arelon, check. Theod ist das Nächste. Mhm. Und jetzt ist er auch mit Dilaf wieder konfrontiert, der gesagt hat, also der weiß offensichtlich mehr als Raten. Mhm. Ich glaube ja noch, dass der irgendwie mit dem Wirn unterwegs ist. Oder vielleicht einfach der Wirn ist, aber na gut, wer weiß. und hinterlässt ihn mit diesem Satz von wegen, naja gut, dein Untergang, mhm, ist mein Sieg oder dafür ist mein Sieg schöner. Mhm. Und geht im Grunde, macht diese Wunde wieder auf des: Bin ich es wert, hier zu herrschen? Mhm. Ist mein Glaube stark genug? Kann ich das? So die Nummer, weil ihm im Grunde alles durch die Finger zerrinnt.
Absolut, ja. Und das wird wunderbar vorbereitet eigentlich schon im ersten Kapitel, was wir mit Raten ja hatten, also Kapitel 45, damit geht es ja komplett los im Prinzip. Ja. Dieses Ganze, also es gibt ja da dieses Gespräch mit Eventeo und das findet ja auf der Mauer von Elantris statt. Also Raten ist sozusagen auf der Mauer von Elantris und ich finde, das ist so ein wunderbarer Schwellenraum auch einfach, ne? Also so ein Symbol dafür, dass jemand quasi nicht sich einer Seite zugehörig fühlt irgendwie, sondern irgendwie dazwischen den Stühlen steht. Und er erklärt sich ja das, sein Dasein dort oben, das hast du ja gesagt, damit, dass er darauf aufpassen möchte, ob mit Sarene auch wirklich alles gut ist, weil sie, um seinen Plan zu erfüllen, lebend zurückkommen muss. Also sie darf dort in der Elantris nicht sterben. Aber trotzdem ist es schon so eine Lokalisierung dahingehend dann, dass man sagen kann, okay, oder zumindest interpretiere ich das so, dass es auch gleichzeitig so eine Sichtweise von ihm ist von, ja, hoffentlich passiert ihr nichts, weil das ist ja schon toller Mensch irgendwie gewesen, ne? Das artikuliert er nicht so wirklich, aber wir haben es ja jetzt nicht zum ersten Mal erlebt, dass Menschen sich selbst irgendwie etwas einreden, um bestimmte Taten zu vollführen oder irgendwelche Beobachtungen oder sowas zu machen, ne?
Er hat sie zumindest schon mal als würdige Kontrahentin respektiert, ne? Also er lehnt sie jetzt nicht total ab oder hasst sie, darum geht es ja nicht, aber er weiß zu schätzen, dass sie irgendwie auf seinem Level ist und er endlich mal jemanden hat, der hier mal ein bisschen irgendwie Paroli bieten kann, auch wenn das irgendwie seine Pläne so ein bisschen stört.
Genau.
Und wir wissen ja auch, dass er zum Denken da hochgeht. Hm. Ne? Klar, ist Schwellenraum zwischen Außenwelt und Elantris, aber gleichzeitig auch so eine erhöhte Position, Überblick zu behalten, ja, frische Luft und also
verschiedene Perspektiven einnehmen.
Ja, vielleicht. Und gerade die, auch so eine Perspektive von oben auf das Geschehen drauf zu haben und auch raus aus dem Geschehen zu sein, um durchzuatmen, um die Pläne zu schmieden und klarzukriegen, was als Nächstes zu tun ist. Das wissen wir ja, das macht er ja ständig. Das wusste selbst Umin, der Priester, schon.
Mhm. Ja, und ich meine, man muss dazu vielleicht sagen, dass wir trotzdem von ihm nur sehr kurze Kapitel nach wie vor bekommen.
Ja.
Ne? Kapitel 45 geht auch wieder nur ein paar Seiten und deswegen geht es relativ schnell dann auch zu diesem Gespräch mit Eventeo, was dann halt über den Seon stattfindet, wieder. Ja.
Ich ganz kurz zu den kurzen Kapiteln. Die sind zwar kurz, aber ich finde, die hauen ganz schön rein.
Ja, die hauen sehr rein. Ja.
Also im Vergleich zu den, also wenn man jetzt ein Verhältnis machen würde zwischen Länge von Kapitel und was da jetzt passiert, ist das schon krass, weil es ist in sehr kurzer Zeit ist das, was da passiert, schon hat schon ganz schön Gewicht. Also alleine, dass er jetzt hier mit Eventeo telefoniert, ja, also dem König von Theod, der Kjorn auf den Mauern, das ist so unterwegs, so, ja komm, ich hab, der ja. Wind rauscht, die verstehen nicht ganz. und ganz das ist ja in den nächsten Kapiteln ja ähnlich, dann kommt diese D-Love-Nummer, die haut ja rein und dann zum Schluss dieser Umsturz, da ist er ja auch dabei.
Das Gespräch mit Terry noch, ne, wo wir ja auch vorher im Prinzip denken, okay, ja, das, genau. es läuft alles nach Plan, aber auf einmal hat er Forderungen dann nochmal, ne?
Ja.
Aber, genau, also er telefoniert dann, wir sagen jetzt immer so telefoniert.
Ja, wir wissen ja, wissen ja, was gemeint ist.
Genau, er telefoniert dann mit Eventeo und macht ihm ja im Prinzip das Angebot, er wird aufgefordert von Eventeo, dass er gefälligst seine Tochter wieder zurückverwandeln soll in einen normalen Menschen und sagt ihm dann, ja, du musst zum Shu Deret dich bekehren oder dich bekennen, damit das passiert. Und er hat natürlich schon im Hinterkopf, dass Sarine sich sowieso nach 5 Tagen dann theoretisch wieder zurückverwandeln wird oder jetzt ist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Mhm. Und das zeigt aber auch schon wieder so diese Beliebigkeit, finde ich, von Religion, weil es geht, also hier in dieser Geschichte, weil es geht gar nicht darum, dass jemand einen festen Glauben an irgendeine Religion oder so hat. Religion wird hier nach wie vor einfach nur als ein Mittel benutzt, um den Einfluss des eigenen Königreiches irgendwie auszuweiten, ne? Also in diesem Fall Fjordens, ne? Weil es geht ja nicht darum, dass Eventeo überzeugter Shu Deret-Gläubiger ist, sozusagen, ne? Sondern es geht ja einfach nur darum, es muss ein Signal gesetzt werden, damit der Einfluss von Fjorden auch auf Theod dann ausgeweitet werden kann, sozusagen. Damit sich die Bevölkerung dann auch Stück für Stück dazu bekehrt und dann auf der Seite Fjordens ist, um es mal so zu sagen. Ne? Aber es geht auch raten nicht darum, dass die ernsthaft daran glauben, an das Zeug, was er da verbreitet. Ne?
Nee. Und ich glaube, das weiß der auch. Das stand, glaube ich, irgendwo, dass selbst, na gut, es reicht, wenn der erstmal sagt, das ist jetzt die Staatsreligion, das kommt dann über die Generation, dass sich dann so einschleicht und dass die Priester im Grunde die Macht haben. Mhm. So für was auch immer. Da die Leute ausbilden, um ja Macht, um der Macht willen haben. So.
Ja, ganz genau. Und ich finde, dass hier auch ein schöner Unterschied aufgemacht wird in diesem ganzen Deal, auf den Eventeo dann eingeht, zwischen Sarene und ihrem Vater, nämlich wo Sarene sagt, okay, ich opfere mein eigenes persönliches Schicksal für das größere Gut. Also ich bleibe hier in Arelon, ne, und ich gehe diese politische Hochzeit ein und mein eigenes Leben ist mir im Prinzip weit nicht egal, aber ich ordne das unter dem größeren Gut. Sagt Eventeo ja im Prinzip, ich opfere sozusagen die Staatsreligion oder die Überzeugung meiner Bevölkerung, über die ich herrsche, für meinen persönlichen, nicht Nutzen, aber für mein persönliches Gut, dass ich meine Tochter wiedersehe.
Nicht nur die Überzeugung, sondern auch die Freiheit der Leute.
Ja.
Weil es führt ja dazu, dass Fjorden im Grunde, dass Theod eine Provinz von Fjorden wird,
ja, genau,
wie alles andere auch. Und damit verliert ja Theod seine Unabhängigkeit, mit Sicherheit auch seine Identität, weil offensichtlich ist er, jetzt haben wir das letzte Mal festgestellt, der Shu Deret gut darin, Geschichte irgendwie zu revisionieren. Und das, ne, das kann ja dann auch irgendwie, also genau, das setzt er alles aufs Spiel oder das verkauft er. Das verkaufte für Sarene als seine Tochter.
Genau, sind wir wieder beim Marketing im Prinzip. Ne? Ich muss nicht daran glauben, aber irgendwie, um meinen persönlichen Vorteil rauszuziehen aus der ganzen Geschichte, mache ich da halt mal mit. So.
Er verkauft es, glaube ich, Sarene dann später noch so als, naja gut, wir haben halt dem nichts entgegenzusetzen.
Ja.
Also wir haben vielleicht eine Flotte, aber wenn die hier an Land sind, dann war es das.
Genau, wo er ja vorher in einem der letzten Kapitel, da telefonieren die beiden ja auch schon, als Sarene dann bereits in Elantris ist, ja auch dann irgendwie sich überzeugen lässt, aber was ja sich jetzt als nur scheinbar herausstellt sozusagen, ne? Also er sagt ja dann, okay.
Zumindest nicht so gefestigt, wie er so das ihr weiß gemacht hat.
Genau, ja. Er sagte ja zwischenzeitlich immer wieder, du musst zurückkommen und so weiter und akzeptiert aber auch immer wieder ihre Entscheidung, ne? Und Sarene überzeugt ihn ja zwischendrin dann auch mal mit, ja, du hast mich doch dazu erzogen, ein freier, denkender Mensch sozusagen zu sein und eigene Entscheidungen zu treffen und so. Und das macht er ja hier mit diesem Deal quasi rückgängig sozusagen, oder, ne? Oder nimmst du diese Sichtweise ein, dass er in der Position ist, die beste Entscheidung für sie zu treffen? im Endeffekt.
Genau, ne? Genau.
Also macht sie wieder zu so einer Prinzessin dann auch im Endeffekt und zu seiner Tochter dann so, wenn man so will, ne? Zu seinem...
Zu der Unmündigen.
Genau, ja.
Ja.
Ja, ja, dann war es das mit diesem Kapitel auch schon.
Aber, warte ganz kurz, ich finde ja diese Fallhöhe cool, weil es ist ja, erst ja, also Raten ist ja hingekommen, sagen, okay, ich mache jetzt Arelon, mache ich dem Wirn zum Geschenk. Die nächste Herausforderung war, am besten unblutig. Und jetzt haben wir noch eine Steigerung. Jetzt habe ich nicht nur Arelon unblutig, sondern ich habe auch Theod unblutig. Mhm. Jetzt habe ich ja so zwei Sachen, die dann gleich wieder hinfällig werden.
Ja, absolut. Und das ist ja dann auch wieder, also ich habe eben gesagt, das ist so ein Widerspruch, dass er jetzt quasi Sarene beobachtet und quasi, wir haben es ja gesagt, mit alle Perspektiven annehmen und vielleicht gibt es da doch irgendwie etwas Gutes oder ne, diesen Weg auf die andere Seite. Aber genau das ist ja in der Logik des Schuderet genau richtig, wie du schon gesagt hast, sich höhere Herausforderungen zu suchen, immer weiter, immer schneller sozusagen. Ne? Das heißt, dahingehend haben wir dann schon wieder so das Bild von dieser Antagonistenfigur, die wir beim letzten Mal eigentlich schon wieder aufgebaut bekommen haben. Mhm. Bis zum nächsten Kapitel eigentlich, wo es dann wieder Probleme gibt, sag ich mal.
Genau, und wir erfahren erstmal so ein bisschen, wie sich der Audienzsaal geändert hat und der Warteraum und die dieser Palast an sich, das ist also völlig umdekoriert worden. Und wir, ich meine, wir kennen ja schon die Party beim Pomplord, da waren wir ja vor ein paar Kapiteln. Da haben wir das ja so kennengelernt, dass es sehr aufschweifend ist und dass er da irgendwelche Fackeln brennen hat, die extra viel Kohle kosten oder Geld kosten, damit die Kohle da irgendwie reinkommt, weil die besonders toll brennen oder und so ein Kram. Und wir haben ja so ein Bild von Lord Tellry und jetzt überträgt er das auf den Palast und im Grunde das Regierungsgebäude und lässt sich da ganz schön bitten, weil Raten ist ja nicht der Einzige, der vorne im Warteraum sitzt, sondern da ist ja eine ganze Menge von Lords, die ihre Aufwartung machen wollen und müssen wohl einfach ewig warten, bis da irgendwie mal was passiert. Wir wissen noch nicht so richtig, warum, aber vielleicht ist dem Lord gerade einfach nicht danach.
Ja, das ist, der wirkt relativ arbiträr in seinem Verhalten und ich glaube, es macht, diese Warteschlange macht auch seine neu gewonnene Machtposition jetzt durch diese Königskrönung auch deutlich, ne? Also die er ja auch ausnutzt dann gegenüber Raten im Endeffekt, ne? Also wir merken, das ist jetzt nicht mehr diese Handlangerfigur, wo wir vorher so ein bisschen das Gefühl haben, okay, es ist eine Marionette von Raten oder des Schuderet, um sozusagen die eigene Machtposition von Fjorden auszuweiten, sondern der meldet jetzt eigene Ansprüche auf einmal dann an, ne? Und, hat etwas in den Ring zu werfen, was er quasi Raten entgegenschleudern kann. Und das ist ja im Prinzip, also das ist ja diese Forderung, dass er zum Bjorn ernannt wird.
Ja. Aber Raten geht ja schon rein mit der Erwartung, naja, der wird jetzt noch ein bisschen mehr Geld fordern und dann tue ich so, als wäre das scheiße und dann sage ich, ja gut, kriegst du halt, okay, aber dann macht er das, was er im Grunde will. Also im Grunde will er jetzt so das einfordern, seine Schulden einfordern, die er vorher bei Tellry irgendwie angekündigt hat.
Ja, ganz genau.
Ich gebe dir Geld, ich verhelfe dir zur Macht und du machst hier Schuderit zur Staatsreligion.
Ja, genau, richtig, ja. Und genau, will dann quasi Bjorn werden. Was
absolut, also das ist eine absolute Frechheit, ne?
Ja. Raten sagt dann auch später in einem der anderen Kapitel, ja, das wird natürlich nicht funktionieren, ne? Also der Wirn wird ja niemals jemanden, der nicht aus Fjorden kommt, zum Bjorn ernennen, sondern es muss ja immer jemand sein, der dann quasi auch diese Herkunft hat im Endeffekt.
Obwohl das clever ist von Tellry, weil der weiß ja, naja, ja, clever, ne? Aber, ja. Man weiß ja, wenn Könige im Land sind und aber eigentlich der Wirn herrscht, haben die Könige nicht mehr viel zu melden. Mhm. Das sind irgendwelche Strohpuppen, die man da irgendwie hinsetzt, damit die Leute denken, ja guck mal, das ist der König. Mhm. Und dem will ja Lord Tellry irgendwie aus dem Weg gehen, weil er ja weiß, er will ja nicht nur hier irgendein Handlanger sein, sondern er will was zu sagen haben. Ist natürlich ganz schön nach oben gegriffen, gleich den Kjorn zu nehmen, aber gut.
Ich habe dazu so ein bisschen eine These, weil wir haben ja dann ein Ratenkapitel später, dieses Gespräch zwischen ihm und Dilaf. Und wir können da noch ein bisschen detaillierter gleich drauf eingehen, aber ich habe tatsächlich die These, dass Dilaf ihm das so eingeflüstert hat. Wenn du gegenüber Raten irgendwas forderst, der wird auf dich zukommen, forder doch einfach mal Gjorn zu werden irgendwie. Ich glaube, dass das mit diesem Plan zu tun hat irgendwie. Weil ich komme ja nicht, also ich habe zwischendrin jetzt einen total unlogischen Gedanken gehabt, weil natürlich weiß Tellry, was ein Gjorn ist, dadurch, dass er ständig mit Raten zu tun hat, aber Hat der wirklich den Überblick über die Ränke und diese ganzen Ränge und so weiter und so fort, dass er dann, weißt du, dass er da selber auf diesen Gedanken kommt, ey, ich könnte doch auch einfach in den hohen Rang eines bestimmten, innerhalb dieser Religion kommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass der auch so weit denkt im Endeffekt, weißt du, das wirkt schon wie ein sehr eindimensionaler, machtgieriger Mensch, ohne dass er irgendwie besonders klug oder durchdacht vorgeht, habe ich den Eindruck.
Es ist, ich glaube, der Gedanke ist gar nicht so abwegig, weil es ja dazu führt, weil das ja eine Forderung ist. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir spinnen das jetzt mal. Das ist, wissen wir nicht, ob das stimmt. Hypothetisch, Dilaf ist wie Grima Schlangenzunge und hat dem Lord Terry irgendwas eingeflüstert. Und er hat, das ist eine gute Idee. Und Dilaf hat dabei im Kopf, naja, also das kann ja Raten nicht erfüllen. Das macht ja Raten obsolet. Der ist ja absolut nutzlos danach. Was ja geil wäre, weil das ja im Grunde wieder so eine hinterlistige Aktion von Dilaf sein könnte. Deswegen, es könnte gut passen. Die Frage ist, was hat Dilaf dann davon? Weil, ich meine, der sieht den Boten oder den Brief und sagt, ein. Das war's dann, ja, was ja später rauskommt. Aber was hat das dann für Raten für, also...
Für Dilaf meinst du, ja.
Oder für Dilaf, was, ja. Was ist das für Vorteile für Dilaf dann?
Ich weiß nicht, ob es wirklich, keine Ahnung, materialistische oder persönliche Vorteile oder sowas für Dilaf selbst sind. Ich könnte mir vorstellen, wir haben ja seine Perspektive nicht bekommen, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass Dilaf hinsichtlich des Schuderit tatsächlich auf eine Art und Weise idealistisch ist, der sich denkt, so ein Weichei wie Raten kann nicht der Anführer der deretischen Kapelle hier sein. Das muss jemand anderes machen. Es ist ja der Plan quasi schon umgesetzt worden, dass der Schuderit auf dem Vormarsch ist in Arelon oder in Kay. Dieses Ziel, was auch Dilaf oder was Dilaf und Raten ja theoretisch eint, ist ja erfüllt. Ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich das Ziel hat oder dass er sich selbst für denjenigen hält, der am geeignetsten wäre, diese Führungspersönlichkeit zu sein.
Dilaf,
ja. Und dass er deswegen Raten aus dem Weg haben möchte.
Ja, aber wie? Also denn... es wäre ja sehr kurzfristig gedacht zu sagen, mach mal eine Forderung, die Rat nicht erfüllen kann und dann...
Vielleicht hat er einen Deal mit Dilaf, dass Dilaf irgendwie dann ein gutes Wort bei dem Wirn für Terry einlegt oder sowas. Ich meine, das ist jetzt wirklich reine Spekulation, da wissen wir gar nichts drüber.
Ja.
Und das basiert ja auch nur auf erstmal der Spekulation, dass es überhaupt Kontakt zwischen Dilaf und Terry gab. Das habe ich mir jetzt ja quasi zusammengesponnen. So, ne? Also von daher müssen wir da gar nicht so tief reinreden. Wir werden es beim nächsten Mal spätestens erfahren, denke ich mal. Ist ja dann die letzte Folge, ne? Und aber erstmal fand ich das irgendwie unüblich für Terry, so einen schlauen Gedanken zu haben.
Weißt ja, du? Das fand Raten auch.
Das von Raten auch.
Der war auch ein bisschen eine Potzblitz.
Ja.
War der überrascht, ja.
Und Raten hat ja dann auch direkt den Gedanken, dass das ja jetzt nicht zwangsläufig dazu führt, dass der Schuderit dann nicht eingeführt werden kann in Arelon, sondern würde ja dann in seiner Logik nur dazu führen, dass er über einen militärischen Konflikt eingeführt wird. Ne? Er sagt ja dann, okay, wenn Terry jetzt dazu nicht Ja sagt, dann marschiert hier Fjorden ein und dann ist es blutig. Dann ist genau das, und das bringt ihn ja wieder eher in so eine Protagonistenrolle, hat man die letzten Male ja auch schon ein paar Mal, dass er gerade das nicht will, dass so etwas wie Empathie, Mitleid und so weiter in ihm drinsteckt. Und genau.
Ja, nennen wir es mal Scheinprotagonist. Ja, weiß ich noch nicht so richtig.
Okay. Gucken wir mal.
Ja, jedenfalls geht er dann raus und ist im Grunde erstmal abgemeldet.
Genau, seine eigene Machtposition ist quasi nicht mehr vorhanden oder stark eingeschränkt auf jeden Fall.
Genau. Ja. Und damit hat dieses Hin und Her zwischen Raten und Lord Terry erstmal ein Ende. Das lief ja die ganze Zeit schon so, und irgendwie haben beide so wie so ein Tauziehen gehabt, um zu gucken, wer hat jetzt hier die meiste Kraft und kann die besseren Forderungen stellen. Jetzt ist das Thema erstmal vom Tisch. So, und im nächsten Kapitel von Raten erleben wir ein verändertes Bild von Kay nach dem neuen König und sehen, dass da im Grunde gar nicht mehr so richtig viel los ist. Da gibt es so diesen Markt und da stehen auch überall Zelte rum und Kram, aber so richtig Zeug zum Verkaufen ist da auch nicht mehr.
Das hat schon was Ruinenhaftes irgendwie, ne? Also sowas komplett Verlassenes, sowas Apokalyptisches irgendwie. Man geht durch diese Straßen und da ist im Prinzip niemand mehr unterwegs. So, ne?
Ja, ich hatte so ein Bild von so einer Westernstadt,
ja,
die so ein bisschen verlassen ist, und dann kommt diese Pflanze, die dann so durchrollt, ja. Und dann
ja, Stroh ist das im Endeffekt, ne?
Die hat einen Namen, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr so richtig, aber so, dann gibt es den einen Saloon mit dem einen Typen, Typen am Tresen und dann gibt es den Gemischtwarenladen gegenüber. Mhm. Mehr war es aber auch nicht. Ja. So.
Nur, dass es ganz viele Häuser sozusagen sind und so eine Art Steinmauer drumherum. Nee, es gibt da gar keine Mauer, ne? Nee,
in Kay gibt es keine Mauer. Und hier gibt es einfach Zelte, das sind wie so Händlerzelte, ne? Mhm. Da steht mit Zeug voll und in einem sieht er sich irgendwas bewegen und geht dort rein in dieses recht großes Zelt sein, wo irgendwelche Kisten stehen und Fässer und so ein Kram und wird dann von Dilaf überrascht.
Genau, er erkennt draußen schon den roten Mantel,
ja,
der ihn darauf hinweist. Und das finde ich einen super geilen Moment einfach, ne? Diese Konfrontation und dieses wirklich offene, dass Dilaf ihm offen sagt, was er von ihm hält und dass er ihn für zu schwach hält und so. Und ich finde auch die Räumlichkeit in diesem Zelt, mit der da gespielt wird, super geil, weil es auch sowas hat von, Harten ist jetzt eingeengt.
Ja, dort,
weißt
absolut.
Du? Er ist in die Ecke gedrängt, ja, wirklich.
Das ist so kurz vor Meuchelmord.
Genau, ja. Und das, obwohl wir ja, jetzt muss ich kurz gucken, ich glaube kurz, ja, vorher ja schon mitbekommen haben, dass, also nochmal diese Etablierung hatten von Raten als jemanden, der richtig stark kämpfen kann. Ne? Es gibt ja dann diese, ja, Rückkehr von Sarene und im Zuge dessen wird er ja von Yondel bedroht. Ne? Und dem schlägt er ja das Schwert dann sozusagen in einer sehr spektakulären Szenerie dann sozusagen aus der Hand und wir bekommen nochmal diese physische Macht im Prinzip zu sehen.
Und die Schnelligkeit.
Und die Schnelligkeit, genau. Und die nützt ihm hier in diesem Zelt irgendwie gar nichts, weil er Dilaf dann irgendwie nicht angreifen kann. Das ist auch so eine total sinistere und geheimnisvolle Figur in dem Moment, dass er jetzt auf einmal mit dieser Offenheit da rauskommt, ne? Obwohl er ja eigentlich ihm auch physisch unterlegen ist. Also Raten könnte ihn jederzeit umbringen, hat man das Gefühl. Aber
es würde nichts bringen.
Aber es würde nichts bringen, nee. Und es ist auch, ich glaube, es gibt immer, das habe ich auch in anderen Medien, immer dieses Gefühl, dass wenn jemand so offen jemandem gegenübersteht, Forderungen stellt und so bedrohlich wirkt, obwohl er körperlich kleiner, geringerer, irgendwie unterlegen ist, steckt da irgendwie noch was Größeres dahinter, weißt du? Irgendwie so was Magisches, so was Gefährliches, irgendetwas, was man nicht kontrollieren kann. Und man hat das Gefühl, solange diese Figur am Leben bleibt, gibt es zumindest noch so ein gewisses Maß von Kontrolle, was ich habe. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was jemanden in so einer Situation davon abhält, Dilaf, ich meine, das ist jetzt keine große Nummer theoretisch, ne? Aber Dilaf einfach zu töten und das Problem aus dem Weg zu räumen.
Aber ich meine, den Gedanken hat er ja gar nicht, ne? Also das kam mir in keiner Weise vor und ich glaube, das würde auch seinem Glauben widersprechen, dass die Artheten und Kyorne und die ganzen Dereta, was weiß ich, sich gegenseitig da irgendwie abmurksen. Mhm. Ja? Und das, ich glaube, aus der Tatsache raus, dass das noch gar nicht Thema war und er auch diese Gedanken nicht hatte, führt ja dazu, dass das gar keine Möglichkeit ist, ihm aus dem Weg zu räumen. Das gibt's nicht. Ja, und ich finde, solche Konflikte sind viel interessanter und spannender, weil sie nicht durch so plumpe, in Anführungsstrichen, Gewalt gelöst werden, bei dem coole Action stattfinden kann, aber bei dem es nur um physische Stärke, vielleicht auch noch ein bisschen Geschicklichkeit geht. Ja, hier geht's um mehr. Hier geht's um Intrigen, hier geht es um Wissensvorsprung, wer weiß was, hier geht es um Netzwerke, wer hat welche Verbündeten, wer kann wie was nützen und so weiter und so fort. Und das macht es auch für Harten so unglaublich schwierig. Der könnte selbst wie so ein Baby auf dem Boden sein und sagen, ich will das nicht, will das nicht, will das nicht, aber es würde einfach nichts ändern. Und es macht so diese Hilflosigkeit bei Harten viel, viel größer. Der Typ steht da. Ich könnte dem jetzt, aber ich kann nicht. Und irgendwas läuft da, wovon ich keine Ahnung habe. Was tue ich jetzt?
Genau, Dilaf deutet an, dass irgendein Plan in Gang gesetzt werden oder wurde.
Die wurde, ja.
Von dem Raten nichts weiß. Und Dilaf ist ja der einzige Bezugspunkt zu diesem Plan. Deswegen kann er ihn auch nicht umbringen. Deswegen, irgendetwas ist in Gang gesetzt worden, über was nur Dilaf die Kontrolle zu haben scheint. Oder naja, wo er zumindest einen Bezug zu hat.
Also er spricht von einem Ergebnis ja schon. Er sagt ja, mein Sieg ist unendlich süß im Angesicht eures Versagens. Also es ist ja nicht so, mein Sieg wird süß sein, weißt du, aber er sagt ja schon, ich bin jetzt, ich habe gewonnen. Unseren Krieg habe ich gewonnen.
Und ich finde, dass das auch implizit irgendwie eine Verbindung zum Wirn tatsächlich andeutet. weil dieses Ich habe gewonnen ja sagt, also das sind ja alles im Prinzip Leute, die unter dem Wirren stehen innerhalb des Schuderet. Und dieses Sprechen von einem Sieg, der ja bereits errungen wurde, heißt ja, okay, irgendetwas wurde vielleicht auch vom Wirren abgesegnet, weißt du? Also irgendwie scheint es da eine Verbindung zu geben. Und auch das ist so eine Behinderung quasi für Raten, irgendwie etwas jetzt gegen diesen Menschen zu tun, gegen die Love zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also das Versagen ist dieses, er hat es nicht geschafft, den Lord Terry vom Schudere zu überzeugen. Und vielleicht ist der Sieg von D-Love, dass er als Gjorn ersetzt wird. Weiß ich nicht, ob man die absetzen kann. Vielleicht ist D-Love derjenige, der... Sollten wir jetzt mal davon ausgehen, dass Fjord jetzt wirklich einreitet und wir erleben das jetzt noch, ne? Dass da Soldaten und so ein Kram stehen, dass D-Love dann irgendwie als Heerführer ist oder später als Gjorn dort eingesetzt wird in der Stadt und so weiter, denke ich.
Ja. Müssen wir mal gucken, was da so passiert, aber ich fand diese ganze Szenerie also so ultra geil, wirklich. Ich habe ja schon davon gesprochen, von der Einengung und so weiter, und ich finde auch, dass vorher dieses Schreiten durch diese leere Stadt, auch die Isolation, in der Harten jetzt drin begriffen ist, wunderbar zeigt, ne? Also es gibt keine Verbindung zu irgendjemandem mehr, ne? Auch dieser Bruch mit D-Love oder der von D-Loves Seite ausgeht, stellt ja auch symbolisch so einen Bruch zur theoretischen Glaubensgemeinschaft in Kay irgendwie dar, ne? Dafür steht ja D-Love wie kein anderer eigentlich, ne? Für diesen wirklich dieses enge, feste,
unstößlichen. Also, wir wissen ja, dass D-Love ja schon vorher da war, lange bevor der Gjorn irgendwie reingekommen ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Stand von D-Love in der Gemeinde ist, nachdem Harten als Wunder zurückgekommen ist. Kann ja auch sein, dass er ganz hell geleuchtet hat, wie so ein, und aber dann ist auch Feierabend, alle haben es begriffen, okay, alles klar, Schudere ist cool, aber die Tagesgeschäfte übernimmt eigentlich D-Love, so weiß man jetzt auch nicht, da haben wir jetzt kein Bild von, so.
Ja. Ja, genau. Wir haben ein Kapitel noch mit Raten, also aus Ratens Perspektive, 54. Ich würde aber vorschlagen, das machen wir am Ende, weil das geht sehr kurz und das ist so ein schöner Höhepunkt quasi, ne? Das ist ja quasi der, oder willst du es jetzt machen?
Ich würde das jetzt einfach machen.
Echt?
Nee, machen wir nicht. Okay,
nee,
dann
wir machen es später, weil es ja quasi später. Konsequenz ist aus dem Ende dieses Strangs von Raoden und Sarene, hätte ich
ja,
gesagt.
Ja, genau,
so, ne?
Okay.
Deswegen, wir haben uns dazu entschieden, vorher Raoden und Sarene mehr oder weniger so ein bisschen zusammen zu besprechen, weil das ist ja, sonst hatten wir das immer aufgetrennt und dann vielleicht noch diesen letzten Part, den wir beim letzten Mal hatten, haben wir sie dann doch zusammengelegt, weil die beiden Handlungsstränge ja parallel im gleichen Ort verlaufen sind. Jetzt sind sie sehr oft zusammen hier sozusagen, trennt sich kurz auf, aber wird auch wieder zusammengefügt. Wir sind am Anfang in Elantris und wir haben erkennen diesen Zusammenhang der Geografie Arelons mit der Form der Aonen erstmal.
Ja. Sehr cool.
Ja.
Das fand ich sehr cool. Und ich hoffe ja, dass meine Hypothese noch so ein bisschen aufgeht, weil ich habe meine Hypothese, die ich immer noch habe, ist, dass der Aufbau von Elantris ein großes Aon ist, was irgendwie verändert wurde, deswegen funktioniert es nicht mehr. Da bin ich immer noch. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich das in den nächsten Kapiteln dann rausstellen wird. Aber das fand ich schon mal cool. Das macht ja die Verbindung von dieser Magie von Arondor mit Arelon nochmal deutlicher. Die Idee gibt's ja schon. Und man weiß auch, okay, die Magie wird schwächer, je weiter man von Arelon weg ist. Und jetzt ist es ganz klar, das hat miteinander zu tun.
Ja. Und ich finde, dass dadurch auch Arondor auf eine gewisse Weise rekodiert wird, im Gegensatz zu dem, wie wir das die letzten Male gesehen haben, nämlich als so eine Art, wir hatten es ja beschrieben mit Star Wars, die Midichlorianer und so, ne, so eine Verwissenschaftlichung von Magie im Endeffekt, alles folgt einer gewissen Logik und so, aber wir finden ja dann später raus, dass gerade diese Schlucht da dazwischen an diesen, also diese Gebirgsschlucht, die im Zuge der Reod entstanden ist.
Die große Schlucht, die heißt die.
Die große Schlucht, genau. Dass gerade das Entstehen dieser Schlucht dafür gesorgt hat, dass sich auch die Form der Aonen verändert hat. Oder dass man die auf eine andere Weise wirken muss, dass man diesen Strich noch hinzufügen muss, damit sie wirken. Und das ist für mich zumindest eher wieder ein Richtung oder ein Schritt in Richtung einer Mystifizierung im Sinne von Mystik, Magie. Es ist wirklich irgendetwas Göttliches, Übergeordnetes, weißt du? Also es folgt nicht mehr so dieser, aus meiner Sicht nicht mehr so der physikalischen Logik irgendwie, weißt du? Also es ergibt für mich jetzt in meinem Denken keinen Sinn von, da entsteht eine Schlucht und deswegen verändern sich physikalische Gegebenheiten der Welt auf eine Art und Weise, dass sich auch die Aonen ändern, weißt du? Das hat für mich etwas Mystisches und so eine mystische Verbindung, Überhöhung der Verbindung zwischen tatsächlich dieser Welt, Arelon, und der Art und Weise, wie diese Aonen wirken.
Ich weiß es nicht, ob ich dir da jetzt hundertprozentig zustimmen würde. Ich finde es ganz, also ziemlich verhaftet in der Welt. Ja, also die Welt verändert sich, also verändert sich auch die, nennen wir es mal, die treibende Kraft hinter der Welt. Ja, vielleicht ist das sowas wie, wenn man jetzt das nicht Aondor nennen würde, sondern einfach, nennen wir es mal, Lebenskraft. Ja, Leben existiert. Leben findet einen Weg. Und das, ich sehe das irgendwie noch genauer verbunden oder noch expliziter verbunden mit der Welt an sich. Das ist nicht nur irgendeine Macht, die irgendwo irgendwie rumherrscht und egal wo man ist, findet die statt, sondern die muss dort stattfinden. Und die hat sich angepasst an das Land, beziehungsweise ja, doch, so. Ja, es hat sich angepasst an das Land, genau. Also ich sehe es immer noch irgendwie als, vielleicht ist es ein Spiegel. Was ich meine, vielleicht hast du die echte Welt und diese Magie oder die Aonen sind ein Spiegel dieser Welt und wirken, und die Macht wirkt in diesen Spiegeln dieser Welt. Was weiß ich, jetzt wird es ganz schön schwierig. Ich habe gerade überlegt, dass diese große Schlucht ja immer mal so auftaucht. Also wir haben die auf jeden Fall vorne in der Karte, und wir haben immer mal gehört, relativ am Anfang, glaube ich, dass diese große Schlucht da irgendwie so entstanden ist, nach der Rehot, also als Ergebnis dieser Rehot, ja.
Also wir bekommen es nicht komplett verifiziert. Raoden und Sarene spekulieren darüber. Ich glaube, Raoden hat die These, dass es kurz vor der Rehot war sogar. Aber wirklich nicht, also
aber in der in dem Narrativ der Arelonen, arelischen Menschen, ist die große Schlucht ein Ergebnis der Rehot. Erst, ne, so wird das ja erzählt. Genau. Erst kam die Rehot und damit kam auch das Erdbeben.
Ja.
Wir wissen auch, dass dieser eine, ich glaube Edan hieß der, Lord Edan, der hatte seine Plantagen oder seine Baronie dort in der großen Schlucht oder um die große Schlucht drumherum. Mhm. Und der war derjenige, der am wenigsten Einnahmen hatte und dann sich dann irgendwann abgesetzt hat nach Duladeh und gesagt hat, Leute, Feierabend, ich schaff's hier nicht mehr.
Genau, und da zum Bauern geworden
ist. Hätte ein paar Tage länger bleiben sollen, dann hätte ich abhauen müssen. Aber gut, ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, in welchem Zusammenhang hängen wir die große Schlucht schon erwähnt haben, weil die kam jetzt plötzlich einfach so raus und es ist ja nicht so, dass die irgendwelche Expeditionen dahin gemacht haben, noch nicht.
Mhm. Meinst du, die gehen noch dahin?
Ja, nein, das glaube ich auch nicht.
Ne? Ich glaube, die ist wirklich nur dieser, für diesen Handlungsstrang, so haben die sich die Aonen verändert jetzt.
Störung der Aonen, ja, genau.
Störung der
Aonen, ja,
oder Rekonfiguration oder so.
Obwohl es cool wäre.
Ja, das hatten wir am Anfang in der ersten Folge auch als These, dass es darum geht, ich weiß noch, das hatten wir mal gesagt, dass es darum geht, vielleicht irgendwie bestimmte Artefakte einzusammeln und dass man deswegen in die große Schlucht reinspringen muss. Wäre super gewesen. Brandon, warum hast du das nicht gemacht?
Ja.
Nee, aber so ist, nee, alles gut, so ist auch schön. Genau. Also gut, da sind wir so ein bisschen geteilter Meinung. Auf jeden Fall haben wir dann in der Folge die Heilung oder vermeintliche Heilung Sarenes.
Wir haben, also mit der Schlucht, da haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen. Der erste Schritt war ja, dass Sarene rausgefunden hat, das hat was mit dem Land zu tun. Okay, das war erstmal cool, aber das hat jetzt erstmal nichts geändert. Das war erst mehr so ein auf einer Erkenntnisebene festgestellt, okay, irgendwas hängt hier zusammen.
Genau, das ist dann drei Kapitel später, dass Raoden das dann quasi alleine rausfindet. Oder auf die Idee kommt, hey, diese Schlucht, ne, die wir das ja verändert haben. Ne? Genau.
Er ist aber schon wieder alleine. Jetzt ist ja gerade Sarene noch bei ihm.
Genau.
Aber nicht mehr lange, weil er ja merkt, jetzt wird sie zum Menschen. Und da war ja im Vorfeld, wir haben das letzte Mal schon gesagt, war es schon ein bisschen eigenartig, dass sie mit ihrem Seon da irgendwie reden kann. Hat immer noch keiner kommentiert. Und er hat ganz viel wegerklärt. Also es ging ja um die Schmerzen. Mhm. Sie hat wenig Schmerzen und sie sagt ja auch, nö, das ist jetzt gar nicht so schlimm und die gehen auch irgendwie wieder weg. Mhm. Und er erklärt das damit, dass jetzt die neuen Elantrier, die jetzt reinkommen und in dieses Nest von Neu-Elantris reingehen, ja grundsätzlich weniger Schmerzen leiden müssen, weil ja im Grunde alles cool ist. Ja, diesem Utopia, was wir das letzte Mal schon hatten. Also hat er sich das damit weg erklärt. Und mit dem Hunger, glaube ich, auch noch. Ja. Und stellt ihr immer so ein bisschen weniger hin und ein bisschen weniger hin, damit sie sich daran gewöhnt an das. Und sie hat zwar Hunger, aber so richtig, die paar Tage hält sie jetzt auch noch durch.
Genau, also man merkt keinen wirklich wahnsinnig großen Unterschied, dass der Hunger mehr zehrt an ihr sozusagen, genau. Ne, mit fortlaufender Zeit, genau. Und das führt dann dazu, dass die beiden dann relativ schnell auf den Trichter kommen, wahrscheinlich war sie gar keine echte Elantrierin.
Und noch zusätzlich hat sie ja ein Kopftuch auf, ne, sie wurde ja das letzte Mal eingekleidet und dazu gehörte ja auch sowas wie ein Kopftuch, einfach weil ja alle keine Haare haben und das irgendwie das leichter macht, dann so für sich selber so ein bisschen. Das heißt, man hat diese Haarstoppeln, die ja bei Harten auch wieder nachgewachsen sind, nicht gesehen. Und in dem Moment nimmt er ihr das Kopftuch ab und sieht, dass da Stoppeln nachwachsen.
Ja, ganz genau, richtig. Ja. Also ja, ihr Körper entwickelt sich nicht genauso wie bei anderen Elantriern. Ja. Und Raoden möchte jetzt aber trotzdem, dass sie gerade deswegen nach Kay zurückkehrt, während sie bleiben möchte. Also ihr gefällt das da in diesem Utopia sozusagen. Aber er sagt ihr dann, nein, du musst zurück. Es geht um Kay, um Arelon. Die Leute brauchen dich sozusagen und so weiter und so fort. Ne?
Und du kannst hier nicht überleben.
Du kannst, genau.
Es geht nicht. Also wir haben nicht genug Nahrung.
Richtig, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Genau, richtig. Ja, also.
Was interessant war, weil ich dachte, die hatten jetzt mittlerweile schon so eine Gartenroutine am Laufen, dass das irgendwie so läuft. Aber er hat gesagt, naja, wir müssen uns auch auf Hunger einstellen in den nächsten Monaten.
Ja, ich glaube, es wird auch damit erklärt, dass das ja auch noch ein bisschen dauert, bis das alles sozusagen geerntet werden kann und
ja,
so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Das dauert dann alles. Und deswegen trennen sich jetzt diese Handlungsstränge, die eben zusammengefügt wurden, wieder auf. Nicht für so lange, aber erstmal trennen sie sich auf. Sarene kehrt zurück.
Aber ganz schnell.
Ganz schnell,
die, genau. Das ist ja wie bei ihrer Hochzeit. Die wurde als Elantrierin wurde ihr gesehen und dann ging es ja ratzefatze, muss die sofort nach Elantris gebracht werden. Mhm. Er erkennt, dass sie gesund, also nicht gesund ist, aber du weißt, was ich meine. Und zack, bumm, die stehen ja sofort auf. Ist ja nicht so, ach naja, komm, halbe Stunde noch. Mhm. Oder, sondern du kannst nicht hierbleiben. Geh bitte jetzt sofort gleich, hau ab und raus in die Welt.
Genau, richtig. Und die erste Person, die sie dort trifft, ist Raten. Natürlich.
Ja, klar.
Das ist genau das, was wir eben schon besprochen hatten.
Genau, der ja eigentlich oben drauf stand, um zu gucken, ob Sarene noch lebt.
Genau. Und da gibt es dann diese Auseinandersetzung mit Eondel, in deren Folge Raten als klarer Sieger hervorgeht. Also wir bekommen nochmal dieses Bild von, ja, das ist ein krasser Typ.
Mhm.
Ne? Was wir das letzte Mal in Elantris dann auch schon hatten, oder vorletztes Mal, hatten wir ja diesen Kampf gegen die anderen, gegen die Leute von Shaor.
Und in dem Moment dachte ich mir, das wird später so eine Nummer wie, na, wer gewinnt, Batman oder Superman? Mhm. Weißt du, wenn der Kampflord Eondel gegen den Kampfpriester Raten kämpft, ja, wer ist besser, wer schafft's am Ende?
Ja. Und
Ratenschaft.
Genau. Was ich spannend finde, dass das von Raten nicht als so eine Art Wunder in dem Fall auch wieder gezeigt wird, ne? Oder der Bevölkerung präsentiert wird, dass er die Situation quasi ausnutzt, sondern das ist jetzt einfach nur quasi, okay, ich habe das jetzt gebraucht für den Handel mit Eventeo,
ja.
Aber um das nochmal zu verstärken, zeige ich das auch nochmal der Bevölkerung. Das findet gar nicht statt. Das hat mich gewundert. Ich habe das ja zweimal gelesen und war beim ersten, nach dem ersten Lesen, also da waren so ein paar Tage dazwischen dann nochmal, dachte, ah ja, okay, jetzt präsentiert er nochmal der Bevölkerung Sarene und so. Das passiert ja gar nicht. Das geht ja ganz schnell. Sie ist ja dann einfach nach so zwei, drei Seiten, sind die ja dann relativ schnell bei Keen im Haus. Dann.
Du hast recht.
Ja.
Stimmt.
Ja.
Das ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ich habe das halt komplett verwechselt, dann nochmal mit dem, was wir beim letzten Mal hatten, dass Raten sich selbst quasi nochmal so, oder seine eigene Wunderheilung als geheiligte Tat Yardets hinstellt. Das macht er hier gar nicht und das hatte ich ja komplett gar nicht mehr auf dem Schirm.
Das zweite Wunder hat er gar nicht nötig gehabt.
Nee, das hat er gar nicht mehr nötig gehabt, ja. Die Position ist so stark schon quasi, dass es quasi nur noch ein Instrument ist, um Theod auch noch zu bekehren. Oder die Verwandlung Sarene war das, ja.
Ja. Verrückt. Stimmt.
Verrückt.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja. Genau. Und dann sind wir wieder bei Keen im Haus.
Ja.
Was ja immer so dieser eine schöne Ort für Sarene war, dieser eine heimelige Ort, wo sie ganz viel isst. und also erstmal essen muss, ein Essen nachholen muss.
Über Seiten wird das beschrieben.
Richtig. Oh. Ja, das war wieder so dieser typische, okay, wir brauchen so eine kleine Pause mal wieder zwischen den Ereignissen. Das hat man schon tausendmal im Prinzip so. Passiert auch immer in Keens Haus, also so diese Gespräche mit den Kindern und so weiter und so fort. Ne? Das
und was er wieder für Essen hat und Snacks und so weiter, ja, ja.
Genau. Und dann kommt im Verlauf dieses Kapitels dann noch die Scooby-Gang dazu. Und es wird dieser Staatsstreich geplant, nach so ein bisschen hin und her auch schon wieder, ne? Also es geht dann, wird wieder so ein bisschen gesprochen, wie kann man diesem Terry jetzt entgegenkommen, und es geht dann, die kommen dann relativ schnell zu dem Punkt, okay, der muss weg.
Ja, aber sie sind sich nicht so einig, weil das im Grunde moralisch total verwerflich ist und sie damit tatsächlich einfach Verschwörer sind und irgendwie Hochverrat begehen. Wenn vorher alles noch wie so eine Art Buchclub war, ja, treffen sich so ein bisschen heimlich, machen, sind aber nicht gefährlich. Nimmt das jetzt Formen an, die sie ja auch bei Yadon nicht umgesetzt haben. Also sie haben ja nie geplant, Yadon irgendwie umzubringen. Es ging ja immer darum, ihn entweder abzusägen oder aufzubauen, je nachdem, was gerade Phase war.
Interessanterweise wird hier übrigens gesagt, also Ahan ist nicht bei dem Gespräch. Der ist nämlich im Palast bei Telri, gesagt.
Ja, stimmt. Ja, um seine Aufwartung zu machen.
Ja, genau.
Als Vertreter der Gruppe sozusagen.
Richtig, genau. Ja, sie sagen dann, einer muss zumindest mal bei ihm vorsprechen und mal so ein bisschen sich mit ihm connecten. Und das ist schon so ein erster Hinweis dann wiederum. Also generell kommt Ahan ja immer zu spät irgendwie zu allem. Ne? Also erscheint immer später. Und ich finde das ganz spannend, weil ich musste jetzt gerade, der Verrat kommt ja dann viel später, aber ich musste bei dem Verrat trotzdem, ich schiebe das jetzt einfach mal vorweg, ich musste an eine andere popkulturelle Figur denken, die ein Jahr zuvor erst erschienen ist quasi. Ich weiß.
Ach so, ich dachte, du meinst hier an den Corleone-Bruder.
Nee, auch ein guter Punkt tatsächlich, ne? Aber auch so physiognomisch und so weiter und vom ganzen Verhalten her. Ich musste denken, das ist jetzt ein Major Spoiler für alle, die das noch nicht gespielt haben. Ich musste denken an Grand Theft Auto San Andreas. Da gibt es, hast du es mal gespielt?
Nein, okay. Erzähl aber trotzdem.
Da geht es um so Gangster in den 90er Jahren, also in den Slums kann man sagen oder so in den weniger betuchten Gebieten von Los Angeles, ne, in diesen Plattenbauten und so weiter und so fort. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Do the Right Thing, diese Filme so, ne, so dieses Gangsterleben auf der Straße und so und die Unterdrückung von Schwarzen durch weiße Polizisten und so weiter und so fort spielt da immer eine Rolle. Und da gibt es eine Figur, die heißt Big Smoke. Das ist ein sehr dicker, beleibter Mensch, der aber immer so eine Art Comic Relief ist. Den nimmst du währenddessen, nimmst du schon wahr natürlich, siehst ihn aber ganz klar als Teil der Gruppe auch und so, ne? Und er wirkt dann sehr sympathisch. Und du hast immer wieder so Momente, in denen man sich über sein Verhalten so ein bisschen wundern kann. Es gibt zum Beispiel eine Schießerei, wo die vorher in einem Restaurant waren, ne? Also so einem Fastfood-Restaurant. Und während die anderen auf die Gegner schießen, isst er dann das Essen und so, ne? Und erklärt das dann hinterher so ein bisschen Comic-Relief-mäßig. Na, ich hatte halt Hunger, das wäre doch kalt geworden und so weiter.
Haha, der Dicke, der
genau,
isst immer.
Richtig. Und im Verlaufe der Geschichte merkt man auch immer, dass er irgendwie in Kontakt mit so anderen Figuren ist, die aber eigentlich feindlich gesinnt sind. Also es gibt da so einen bösen Polizisten, der die alle unter der Fuchtel hat. Und der ist halt relativ häufig bei Big Smoke dann zu Hause, ne? Also wenn du dann als Protagonist dieser Geschichte dann mal den Auftrag bei Big Smoke abholst, kommen diese Polizisten da zum Beispiel raus und der bügelt das dann so weg mit, die nerven auch die ganze Zeit nur und so, weißt du, und so fort. Und diese Verbindung von beleibt irgendwie Comic Relief mäßig zu sein und gleichzeitig aber immer, dass es diese kleinen Verbindungen schon zur anderen Seite sozusagen gibt, ne? Immer dieses, ich komme zu spät oder ich bin jetzt bei Herzog Telri oder König Telri inzwischen und kümmere mich da um die Angelegenheiten und so fort. Also immer auch diese örtliche Entfernung von der Gruppe und so weiter, das hat mich total daran erinnert. Und ich fand es super spannend, dass das genau ein Jahr vorher war. Ich glaube nicht, dass Brandon Sanderson daraus direkt Inspiration gezogen hat. Ich finde es einfach spannend, dass so zwei so unfassbar ähnliche Figuren so kurz aufeinander etabliert wurden in der Popkultur.
Und dazu kommt ja, dass diese Beziehung zwischen Royal und, wie hieß er jetzt nochmal?
Ahan. Ahan.
Dass die Beziehung zwischen Royal und Ahan nicht klar ist. Das hat ja, wer hat das am Anfang gesagt? Eonde oder irgend sowas, als ihr erklärt hat, wer die Lords sind, war ja auch nicht klar, ist das jetzt die beste Feindschaft oder die beste Freundschaft und keiner weiß so richtig, wo es angefangen hat. Also das ist alles so ein bisschen vage gehalten. Und nach diesem Verrat ist natürlich diese kleinen deutet man diese an, diese kleinen Sachen, die Sanderson hier beschreibt, diese Halbsätze, die ja eigentlich nur drinne sind, um irgendwas zu tun.
Ja.
Auch hier haben die einen Sinn. Das ist ja das, was wir das letzte Mal schon hatten, dass irgendwie Sachen aufgehen, die irgendwann mal irgendwo erwähnt wurden, um vielleicht ein bisschen vielleicht Stimmung zu machen, zu schaffen, Atmosphäre zu schaffen, Worldbuilding aufzubauen, was auch immer. Mhm. Weil das im Grunde ist es für die Handlung ja eigentlich egal, wenn Ahan 5 Minuten zu spät kommt. Mhm. Ja?
Ja.
Ist es eben nicht.
Genau, richtig.
Weil da was im Hintergrund läuft, von dem wir eigentlich keine Ahnung haben.
Genau. Und genau wie Big Smoke in diesem Spiel verrät er die Gruppe dann. Also das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so explizit gesagt. Er wird dann wirklich zum Verräter dann später. Ja,
ja, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass
genau,
das so ist.
Ja. Genau.
Aber hier in dieser Szene, wenn als Ahan bei König Terry, die Namen, ey.
Ja.
Als Ahan bei König Terry ist, hatte ich ganz kurz nur diesen, was, das ist aber seltsam. Was macht denn der da?
Mhm.
Aber die haben ja für alles Erklärungen.
Ich habe die Erklärung auch voll abgekauft, muss ich ganz
absolut
ehrlich sagen.
Absolut. Ja. Deswegen sage ich nur ganz kurz, weil als die Erklärung von wem auch immer kam, dachte ich, ja stimmt, ja, muss man schon mal machen. Ne?
Ja, das stimmt. Man muss irgendwie Verbindung trotzdem zu Terry halten.
Ja, das stimmt. Ja. Wir dürfen nicht auffällig wirken.
Richtig. Gut gemacht, liebe Scooby-Gang.
Ja.
Genau. Nee, ansonsten habe ich dazu gar nichts mehr. Ne? Also es geht dann um, die planen dann den Staatsstreich. Terry muss weg. Und ja, weiß nicht, ob du noch Ergänzungen hast dann dazu.
Naja, also Sarene ist erstmal, zieht jetzt bei Onkel Keen ein. Die hat ja vorher im Palast gewohnt, ne? Ja. Und jetzt ist sie, was ja jetzt schon die Haupt, was man, dieser Haupt, wie nennt sich das? Oh, Hauptquartier ist, zumindest das Wohlfühl-Hauptquartier. Hm. Da ist sie jetzt zu Hause, jetzt hat sie wieder ein Zuhause. Genau. Gut, Staatsstreich, da sind sie noch nicht so weit. Sie haben es schon mal angerissen, aber irgendwie ist das so, sind alle ein bisschen in Schnappatmung verkommen, weil das geht nicht, das müssen wir jetzt irgendwie.
Schuden sagt dann, nicht. Wir schlafen nochmal drüber
und
die ganze
genau.
Diskussion ab.
Ja, genau. Das ist dann doch ein bisschen viel, was wir jetzt gerade besprechen jetzt hier. Genau.
Genau. Dann sind wir in Kapitel 49, was wir schon besprochen haben im Prinzip. Das ist dann eben die Erkenntnis von Raoden, dass diese Felsspalte, die große Schlucht, die kleine Spalte da
der
unten.
Tümpel und die Spalte.
Der Tümpel und die Spalte. Ja, das in Landriss 2, der Tümpel und die Spalte.
Ich war auch, genau.
Dass das dann ein Thema ist oder dafür sorgt, dass die Aonen eben anders gezeichnet werden müssen.
Und dann haben wir eine Szene mit Magie endlich mal.
Das stimmt, richtig.
Weil, also wir wissen ja, Raoden probiert jetzt einfach wahllos irgendwelche Symbole aus. Und diese Aonen werden so krass komplex, dass im Grunde Galadon von außen nicht mehr so richtig folgen kann, was der jetzt eigentlich tut. Aber Raoden kann die so flink und gut zeichnen, dass er mittlerweile auch irgendwelche, die Strichdicke variieren kann, dass er mal einen kleinen Finger nimmt für feine Linien und zwei Finger für dickere Linien. Also der macht das so komplex, das Ding. Wir haben ja herausgefunden, je komplexer das ist, desto eher kann man dem Aon irgendeine spezielle Funktion zuweisen. Ne? Also heile dieses Bein von diesem Menschen ist ein komplexeres als heile. So. Der versucht da irgendwie Kram und nimmt sich jetzt einfach irgendein Aon, was er jetzt aus lauter Langeweile schon 1 Million Mal da irgendwie in die Welt gezeichnet hat und ergänzt die Schlucht und plötzlich gibt es eine fette Feuersäule, die da die halbe geheime Bibliothek da unten in Brand setzt.
Mhm.
Das fand ich cool.
Ja. Ich musste beim Zeichnen dieser Symbole jetzt gerade in diesem Moment tatsächlich an so Sachen wie Kalligrafie denken.
Ja, genau,
ne?
Dachte ich auch.
Also asiatische Schriftsymbole in China beispielsweise oder sowas, wo ja die Schrift auch selbst quasi als eine Art Kunstwerk begriffen wird sozusagen, was man gestalten muss und so weiter und so fort. Ne? Genau. Ja, und dann erkennt man eben da, oder erkennen die beiden, Raoden und Galadon, dann eben, dass es diese Spalte ist und dass die so wichtig ist. Und dann haben wir diese
Feuersäule.
Die Feuersäule,
ja,
genau.
Ja, wo man denkt, jetzt ist aber gut. Jetzt haben sie es endlich geschafft. Dann versucht er aber andere Sachen. Sowas wie, glaube ich, ein Heilzauber auf Galadon. Das funktioniert nicht so richtig, weil er feststellt, dass man diese Aonen nicht an Elantrian als solche heften kann oder auf diese projizieren kann, weil die, seine Erklärung, in irgendeiner Zwischenstation zwischen Mensch und Elantria sein hängen, also irgendwie im Nichts, sondern dass man auf Gegenstände diese Magie projizieren kann. Und da kommt er auf die Idee, na guck mal, wir können doch einen Illusionszauber nicht auf mich machen, sondern auf meine Klamotten, die ich anhabe. So.
Genau, das funktioniert dann und es wird auch quasi schon ein Plan angedeutet, dass das jetzt noch wichtig wird. Ne? Also Raoden sagt da irgend so einen Satz auch nochmal zu Galadon, so nach dem Motto, wart mal ab, das wird noch wichtig jetzt irgendwie werden. Ne? Also er deutet schon an, dass das noch ein Thema wird. Das wird ja dann auch direkt ein Thema in der…
Im nächsten Kapitel.
Ist schon im nächsten Kapitel,
ja,
genau.
Gleich richtig, direkt ja. Im nächsten Kapitel.
Und trotzdem ist es ja schon wieder so ein kleiner Schritt in Richtung Triumph, sozusagen das A und Dort zu verstehen und diese Dinger dann auch komplett zeichnen zu können. Ne? Also es ist wieder so ein kurzfristiger Triumph, der dann aber andeutet eigentlich, dass dann im dritten Akt dieses Buches dann, dass Raoden das dann schon verstehen wird und dass die Dinger auch beherrschen wird. Würde ich jetzt einfach mal so als Ausblick vermuten.
Ja, im Endeffekt, und ne? Da, ganz kurze Pause, haben wir ja am Anfang ganz groß dieses Magiesystem vorgestellt von Brandon Sanderson. Da sind wir jetzt noch, da kommen wir jetzt erst hin. Und da war ja, wir mussten uns ein wenig gedulden, aber irgendwie haben wir es hingekriegt. Und da war ja so die Idee, dass es so eine, dass es eine Steigerung gibt in dem Können von Magie wirken. Ja, also wir verstehen, also das erste Gesetz war zum Beispiel die Fähigkeit eines Autors, ja, Magie zur Lösung von Konflikten zu benutzen. Ja, also dieses große, da ist irgendein Problem, wir nehmen Magie und dann lösen wir das, ist proportional dazu, wie gut der Leser diese Magie versteht. Wir als Leser verstehen diese Magie noch nicht, also kann Sanderson, in dem Fall Raoden, diese Magie nicht einfach benutzen, um jetzt alle seine Probleme zu lösen. Der kann nicht den Verfall von Elantris rückgängig machen und sich selber erheben und fliegen und was auch immer nicht machen. Ja, und das zweite Gesetz, wir machen das mal weiter, passt gerade ganz gut. Das zweite Gesetz ist, Grenzen sind interessanter als die Kräfte an sich. Und damit arbeiten wir ja gerade, ne? Jetzt gab es kurz diesen geplatzten Knoten mit meiner Güte Feuersäule. Aber das war's dann auch, weil danach kam ja auch nicht mehr. Und die Idee von Raoden ist ja, naja gut, es war wie so eine was Angestautes, das ist verpufft und jetzt ist das nicht mehr angestaut, deswegen kommt da nichts mehr raus.
Ja, aber erstmal denkt man, okay, das ist jetzt der Durchbruch, ne?
Endlich.
Also erstmal, ja, endlich, ja, ja. Ab jetzt kann's losgehen.
Feuerball.
Feuerball.
Ja, genau. Und das, und auch diese Einschränkung, dass er das nicht, dass er Galadon nicht heilen kann. Mhm. Ja, geht nicht. Und dass er die Illusion nicht auf seinen Körper, sondern nur an die Klamotten machen, ja? Mhm. Und das führt ja wieder zu Situationen dann später, die irgendwie witzig, spannend und irgendwie unterhaltsam sind. Ne?
Ja, total.
Und das dritte Gesetz ist, erweitere Magie, bevor du sie verkomplizierst. Wir fangen ganz, ganz leicht an. Das haben wir auch gemacht. Wir haben leicht angefangen mit dem ersten Aeon, was Galadon gezeichnet hat und später Raoden. Dann haben wir herausgefunden, wie es funktioniert. Dann haben wir herausgefunden, dass es komplexer sein kann und dass die länger leuchten und wie das, wir haben jetzt, wir lernen diese Aeonen mit Raoden zusammen kennen und wie die funktionieren. So.
Ja, und es ist vollkommen klar, dass eigentlich, sobald Raoden dann an diesem Endpunkt angekommen ist, dass er das alles verstanden hat, dass sich dann wahrscheinlich auch die Geschichte, also das deutet sich ja an jetzt im letzten Kapitel dann, oder nicht im letzten Kapitel, im letzten Akt, dass sich dadurch dann auch diese Probleme wahrscheinlich irgendwie bis zu einem gewissen Grad lösen lassen. Ne? Also quasi die Art und Weise oder die Geschwindigkeit, mit der wir als Leser und Raoden kennenlernen, wie diese Magie funktioniert, orientiert sich genau an der Dramaturgie des gesamten Buches eigentlich.
Ja,
ne?
Wir können jetzt davon ausgehen, dass wir, erstens, dass wir zum Schluss des Buches, am Ende des Buches verstehen, wie diese Magie funktioniert. Mhm. Ja, und dass ich, dass glaube ich am Peak, am Höhepunkt zum Schluss auch der Höhepunkt des des Magieausbruches sein kann. Mhm. Ja, weil danach gibt's nicht mehr. Mehr, also mehr im Sinne von jetzt hat er's. Die Magie fließt, kontrolliert und er weiß, wie das funktioniert.
Genau.
Fertig.
Ja,
ja. Alles, was danach kommt, ist Epilog.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Oder Kurzgeschichte oder was weiß ich.
Oder die Kurzgeschichte.
Ja. Genau. Hast du dazu noch was? Weil ansonsten können wir ins nächste gehen, hätte ich gesagt.
Nee, mach mal ruhig.
Ja, sind wir bei Sarene wieder, Kapitel 50. Hier wird auch nochmal artikuliert, was sie für Verlustgefühle gegenüber von Elantris hat, gegenüber Raoden auch und so, ne? Und wir gehen dann relativ schnell zu den Fechtübungen, in Royals Gartenlandschaft und beobachten dann wieder so ein bisschen diese Fechtübung. Was ich übrigens spannend finde, dass das alles so am quasi so in einem offenen Raum, in so einem Garten stattfindet, während da quasi die große Tyrannenherrschaft von Terry hochgezogen wird quasi.
Stimmt,
ja. Wir üben die da weiterhin fechten, was ja schon so, sag ich mal, ein Wink ist hinsichtlich hinsichtlich Gewaltausübung sozusagen, ne, in einem ganz extremen Sinne. Also Fechten
ich glaube, ist keine Tyrannenherrscher von Terry, dem ist das scheißegal, ob die da fechten oder nicht.
Ja, genau.
Solange der auf seinen Kissen liegen kann.
Ja, aber Fechten ist ja schon auch in einer gewissen Weise, also wird in dieser Welt ja eher so als Sport gesehen, sage ich mal, aber trotzdem ist es ja eine Form von erstmal kriegerischer Auseinandersetzung, ne, von
da wird es auch noch ein Payoff geben.
Im Endeffekt. Ich glaube, die spielen wirklich noch eine Rolle.
Ja, klar. Also wenn wir rausfinden oder rausgefunden haben, wofür die kaputten Nägel, die Sarene den Elantrian verkauft hat, benutzt werden, finden wir auch raus, warum die fechten lernen.
Ja, ja, ganz genau, richtig, ja. Und dann kommt da inmitten.
Sie, das ist am Ende die Armee, die.
Wahrscheinlich, ja, ja.
Die Kay vor dem Untergang bewahrt.
Ja, wahrscheinlich werden die sehr wichtig werden. Ja, genau. Ja. Und dann kommt auf einmal dieser Dulladelische Adlige an. Sagt man eigentlich Dulladelisch oder Dulladenisch?
Also in meinen Aufzeichnungen habe ich Dulladelisch geschrieben.
Na, habe ich auch geschrieben.
Weiß, ja. Aber hier, ich glaube, im Buch war es Dulladenisch, ne?
Echt? Weiß ich nicht.
Ach, was weiß ich.
Also auf jeden Fall dieser Dulladener kommt aus dem Norden, der Dulladen. Nee, also kommt ein Dulladelischer Adeliger namens Kalu.
Kalo.
Kalo. Doppel-O, oder? Kann
ja,
auch Kalu. Wird auch, ne,
ich würde es als Kalo aus.
Dann sag mal Kalo, meinetwegen. Aber es gibt auch Sprachen, in denen Doppel-O quasi nochmal so eine, egal.
Na gut.
Ne? So, Kalo, hast du direkt gecheckt, dass das Raoden ist?
Ja, na klar.
Echt?
Ja, klar. Und dein Vasai ist Galadon.
Also durch die Kommentare von Sarene, dass dieser Dialekt sozusagen nicht so ganz übereinstimmt und natürlich das Lächeln, was er ihr am Ende zwinkert, wirft, wie man auch will, was eben nicht, was sie auch markiert als, das ist nicht dieses dümmliche Lächeln, was er am Anfang gehabt hat und so. Da war es mir dann auch relativ schnell klar, komplett aufgelöst wird es ja dann ein Kapitel später, zwei Kapitel später.
Ja, ich meine, es ist auch so nah dran, dass jetzt Raoden in einem Kapitel vorher rausgefunden hat, wie man Illusionsmagie machen kann und dann taucht plötzlich irgendein fremder, völlig drüberner Dulladele da auf.
Also es wird ja vorher schon quasi ein bisschen vorbereitet, dass Raoden und Galadon sich ja auf die Mauer von Elantris dann begeben und dann ist das ja ein Zeichen auch für diese Durchlässigkeit, ne? Also man kann jetzt rein und raus sozusagen, die Stadtwache ist ja auch nicht da sozusagen.
Ja, genau.
Ne?
Ja, die müssen nicht mehr durch den Brunnen raus.
Genau, richtig, das ist jetzt quasi offen.
Habt ihr nur einmal gemacht.
Und dadurch wird diese Durchlässigkeit ja klar, aber trotzdem dieser Schritt von, wir gehen jetzt einfach mal auch in so einer Aufmachung nach Kay. Das ist ja nicht, das ist ja nur einmal passiert vorher, ne, dass Raoden das gemacht hat. Das war eben dieser Gang durch den Brunnen und dann das Einbrechen in den Palast und so mit Karatar zusammen. Aber das hat mir in mir schon zunächst mal diesen Wink hervorgerufen, na, ist das vielleicht doch nochmal eine neue Figur, die jetzt hier eingeführt wird, die dann irgendwie die Probleme löst und so. Also mir war das nicht komplett direkt
klar. Ach ja, okay. Ja.
Aber dann natürlich in Folge auch dieses Kapitels dann noch durch diese ganzen Sachen, die Sarene dann auffallen und so, ist dann schon relativ offensichtlich geworden. Tatsächlich dachte ich auch, jetzt nicht noch eine Figur kurz vor Ende.
Nein, das macht man auch nicht. Man führt jetzt nicht in den letzten 200 Seiten noch eine neue Figur ein.
Ja, ja.
Also das wäre auch Quatsch gewesen. So. Aber es wurde ja relativ schnell klar, dass die dann nach dem Fechtkampf, nach dem Fechtkampf war ja klar, sie hat ihn irgendwie verletzt, ja, sie hat die Verletzung nicht gesehen, natürlich nicht, weil die Illusion da drüber lag und sie hat auch kein Blut am Schwert gesehen, weil Elantra nicht bluten.
Genau, richtig. Und während des Kampfes, also du hast die ganze Zeit im Prinzip so kleine Sachen, die Sarene auffallen. Auch während des Kampfes ist es ja so, dass Leute aus Dulladel ja eigentlich sehr gute Fechter sind und ihr fällt auf, der verteidigt sich nur, der greift gar nicht selber richtig an, irgendwie scheint er nicht so gut und so souverän zu sein, wie ein echter Mensch aus dieser Region eigentlich mir im Kampf begegnen müsste.
Der ist schon gut, aber für einen Dulladelen ist er einfach schlecht.
Genau.
So richtig. Das war glaube ich so eher die Einordnung
dazu.
Ne? Richtig, ja. Und ist dann soweit, also bis ehe es zu weit ging, weil die hat ihn da ganz schön durch den Garten getrieben, hat er das so mit so einer nonchalanten Art, hat er da irgendwie so eine Pirouette gedreht und hat sich dann mit auf die Knie geworfen, hat ihr dann irgendwie einen Straußblumen in die Hand gehalten. Ja, genau, so. Das war schon recht überlebenswichtig für ihn, sag ich mal.
Ja, genau. Und sie findet ja dann später dann in diesem Gespräch dann, ich greife es ein kleines bisschen vor, dann auch noch raus, dass das quasi Raoden ist, beziehungsweise er enttarnt sich ja selber dann sozusagen, ne, und sagt dann, ja, hier, ich bin Raoden eigentlich, ne, und das ist ja auch wieder dieses lustige Schauspielmotiv, was wir hier immer hatten, weil wir hier im Prinzip so drei Ebenen davon haben, ne, wir beobachten hier jemanden, der jemanden spielt, der jemanden spielt.
Ja, ne? Genau.
Also Sarene denkt ja erstmal, okay, das ist Lebensgeist, der diese Rolle des Kalu spielt. Mhm. Aber eigentlich ist es ja Raoden, der auch noch die Rolle von Lebensgeist spielt.
Sozusagen, ja, ne?
Also,
genau.
Also so drei Ebenen, es wird immer komplizierter sozusagen.
Ja, und dann ist der Raoden auch nur eine Illusion, ne?
Genau, richtig, ja.
Also das ist ja auch nicht der echte Raoden, den er dann sieht.
Genau, ja. Es ist auch, glaube ich, auch schon hier die Rede von der Maske dann später. Also in diesem Segment, was dann danach kommt, wenn wir quasi wieder in der Perspektive von Raoden sind und von Galadon und die beiden sich dann auf ihrem, ich habe das wie so ein Hotelzimmer gesehen, ne, auf ihrem Zimmer dann in Royals Villa dann irgendwie sind, in diesem pompösen Gebäude dann. Da ist auch die Rede irgendwie, glaube ich, davon, dass eine Maske abgeht, dass sie erstmal die Maske abziehen müssen oder sowas. Ne? Also das war, glaube ich, auch noch ein Thema. Also Maske auch als Symbol für Schauspiel, für Verschleierung und so. Ne?
Ja, also ich muss ja sagen, ich habe gedacht, na endlich entdeckt sie, dass das Lebensgeist ist. Hm. Das ist so der erste Schritt zur Offenbarung, hm, ne, wo es eigentlich hingehen sollte. Mhm. Also die merkt das dann im Gespräch, dass Kalu dann irgendwann nicht mehr so exaltiert redet, wie er es vorher gemacht hat, mhm, sondern irgendwie in so einen normalen Sprech übergeht und Haltungen über Menschen und die Welt äußert, die sie nur von Lord Lebensgeist kennt. Mhm. Und irgendwie fällt es denn ihr wie Schuppen von den Augen, sie unterbricht das Gespräch, nimmt ihn mit und dann offenbart er sich ihr als Lord Lebensgeist.
Genau, ihr fällt es ja dann in diesem Gespräch auf. Also es geht ja dann darum, um diese Planung, die dann wiederum in Keens Haus stattfinden. Dann später.
Ja,
ne? Und
genau.
Da geht es ja um die Pläne, okay, wie werden wir Teri los? Ne? Und die erste Idee ist ja, wir könnten die Bauern gegen Teri aufbringen, was ja dem ursprünglichen Plan der Ermächtigung des Bauernstandes sozusagen auch wieder Rechnung trägt. Dann geht es darum, Teri umzubringen. Und dann bringt Lebensgeist, quasi Kalu bringt ja, also in seiner Rolle, ne?
Ja.
Kalu bringt dann den Vorschlag, man könnte ja auch versuchen, die Adligen gegen Teri aufzubringen, mhm, weil ihr habt ja auch jetzt nicht wirklich ernsthaft den Eindruck, dass die Adligen wirklich überzeugt sind davon, dass Teri der beste König ist. Und er bringt dann dieses Zitat, ich habe es nicht genau mehr rausgeschrieben, aber so sinngemäß, paraphrasiert, sagt er ja, wenn man einem klugen Menschen die Wahl lässt, dann wird er sich auch für das Richtige entscheiden. Und da merkt sie dann, nee, das ist so ein Credo, das kenne ich doch von irgendwo her. Das ist doch bestimmt, das ist doch Lebensgeist im Endeffekt.
Das ist das Motto von Neue Elantris im Grunde gewesen.
Genau, richtig, ja. Und sie erklärt das dann auch damit, nee, das ist eine so weitsichtige, so kluge und so empathische Aussage, die an das Gute im Menschen glaubt, dass das eigentlich nur von einer Person sein kann, die ich hier in meiner ganzen Zeit in Aralon kennengelernt habe. Und das ist Lebensgeist.
Was für ein Glück. Mhm. Und man muss auch sagen, nur dass man das irgendwie zeitlich ein bisschen ins Verhältnis setzt, der ist jetzt offensichtlich mehrere Tage schon dort. Also
ja.
Das musste ich zweimal lesen.
Zwei Tage, ja.
Der
ja.
ist irgendwie zwei Tage da, aber er wurde auch schon zu Partys eingeladen, weil dann irgendwie geschrieben wurde, dass er aus irgendwelchen Gartenpartys nicht mehr wegzudenken ist. Also wenn hat das alles stattgefunden?
Was komisch ist, weil wir vorher ja irgendwann mal die Aussage bekommen haben, dass
keine Fest und Bälle mehr.
Gibt's nicht mehr, ne?
Ja, aber hier wurde ja gesagt, die finden ihn alle ganz cool und wollen ihn alle bei sich haben irgendwie. Und dann, also was macht der denn in zwei Tagen so? Naja, das war so ein bisschen, dabei ist die Zeit auch egal.
Ja. So. Ich meine, er schafft es ja, ja. anscheinend dann in seiner Rolle auch andere Figuren relativ schnell einzunehmen. Ne? Also es gibt ja vorher dann auch nochmal dieses Gespräch zwischen Kalu und Royal.
Ja.
Und da geht es ja darum, dass Kalu ja anscheinend ein Duladene ist, der aus diesem Krieg entkommen ist, was den meisten nicht gelungen ist.
Niemandem.
oder niemandem gelungen ist. Ne? Also das hat Royal zumindest noch nicht gehört, dass das irgendjemandem gelungen ist. Mhm. Und ihm ist es aber gelungen. Und dann bringt ja auch Kalu relativ schnell zwischendrin diesen Vorschlag. Ja, also ihr habt doch da dieses Problem mit Tellri. Müsste man da nicht den loswerden? Und in dem Moment merkt Royal, okay, es ist wahrscheinlich ganz schlau, ihn zu diesen regelmäßig stattfindenden Treffen einzuladen.
Als Außenstehenden.
Aus Außenstehenden, genau. Mit dem Argument, dass er eben eine neue Perspektive von außen dann reinbringt. Was ja das Gleiche, also mit dem Argument wird ja dann auch Sarene überzeugt, weil sie ja auch mal in dieser Position war, nicht dazuzugehören, aber durch diese Außenperspektive eben eine Bereicherung für die Gruppe zu sein.
Und gleichzeitig hat ja Raoul mit Galadon vorher besprochen, irgendwie muss er in diese Gruppe rein.
Ja, richtig, genau.
Das also war ja stimmt, im Grunde sein Ziel, da reinzukommen. Deswegen genau, richtig, auch das ging einfacher als gedacht.
Genau,
ja. Wir haben keine Zeit, lass das einfach geschehen.
Genau, dann sind wir in diesen Planungen im Prinzip. Wir haben die Offenbarung von Lebensgeist zumindest. Mhm. Also ich muss jetzt ab jetzt nicht mehr von Kalu sprechen.
Gott sei Dank.
Wieder einen Namen weniger, den wir uns merken müssen. Kolu, Kalo und so weiter und so fort. Passiert nicht. Und die beiden kommen sich dann wieder näher. Es gibt so ein bisschen so ein Hin und Her irgendwie, was so sehr, ja, nee, nicht mal melodramatisch, was von so einem, so zwei Verliebten hat irgendwie, ne?
Ja, aber also, endlich mal so ein bisschen so in die Nähe gehen. Ich meine, für sie findet ja Raoden gar nicht statt, weil das Thema Ehe mit Raoden ist ja, der ist ja, den gibt es ja nicht. Das ist ja für uns dieses, er ist Raoden, aber sie weiß es nicht, ja. Aber für sie spielt das ja gar keine Rolle. So, mhm. Deswegen ist es wenigstens schön, dass sie auf dieser Ebene wie so einen halben Payoff gibt's jetzt gerade. Mhm. Jetzt haben sie sich endlich wenigstens mal so.
Genau, ja. Ihr wird ja dann kurz vorher, bevor sie Lebensgeist in Anführungsstrichen dann zur Rede stellt, wird ihr ja schwindelig und es gibt eine kurze Pause der Gespräche, der Pläne.
Ja.
Das wird dann wieder aufgenommen. Mhm. Und da macht ja Royal dann diese sehr pompöse Verkündung im Sinne von, ja, ist im Prinzip scheißegal, was wir hier besprechen. Ich habe schon vor Tagen Attentäter engagiert. Die wohnen hier zwei Blocks weiter in einem Gasthaus geführt.
Die sind schon seit einer Woche in der Stadt.
Genau. Ja. Und das Thema ist erledigt. Ich wollte früher Yadon nicht umbringen, aber jetzt gibt es ja keinen Ausweg mehr. Tellri muss weg. Und darum kümmern sich jetzt Leute aus Fjorden auch, ne? Weil wir,
genau,
auch, wir auch erfahren, dass das dass die nicht alle dem Wirren treu sind, sondern dass es auch da Diskussionspotenzial gibt, offenbar, um die Legitimierung des Wirren.
Mhm. Ja. Okay. Und wir haben ja rausgefunden oder mitgekriegt, dass Lord Ahn sich dann zwischendurch wieder verabschiedet hat, wegen irgendeiner Magenverstimmung, aber ne, da der Fette ja sowieso immer isst, wie das Fette immer machen in irgendwelchen popkulturellen Medien,
ja,
der dicke Junge, der stolpert und hat Hunger.
Ja, genau.
Der ist dann weg, weil er eine Magenverstimmung hat. Das wird dann alles noch kurz erklärt, so über eine halbe Seite, damit das alles irgendwie Sinn ergibt. Mhm. Und dann nehmen sie diese Diskussion wieder auf und Ahan ist weg. Lord Royal offenbart, dass dort Attentäter, die er eingekauft hat, schon in der Stadt sind. Mhm. Das hören dann, wie wir dann feststellen, die Soldaten Ahan und Lord Tellri, die der Ahan als Verräter mit in das Haus von Onkel Keen geholt hat. Mhm. Ja, und dann dann gibt es so eine Offenbarung, wie das Bösewichte offensichtlich immer mal machen, um zu sagen, ja, das war die ganze Zeit mein großer Plan, weil Lord Ahn dann irgendwie ganz schnell sagt, naja, ich habe euch die ganze Zeit bei Yadon schon verraten, aber der hat euch für nicht gefährlich genug gehalten. Ich glaube, so die Erklärung war das. Was jetzt natürlich rückblickend, was wir ja vorhin schon gesagt haben, dessen Abstinenzen irgendwie so ein bisschen erklärt.
Mhm.
So.
Ich finde, es zeigt auch nochmal so die Machtverhältnisse, die jetzt dadurch in Arelon oder zumindest in Kay dann entstehen. Ne? Also so auch, dass wenn man in so einer Machtposition wie König Tellri ist, dass quasi auch, dass es keine Grenzen mehr gibt, was die Räumlichkeiten angeht. Ne? Weil der ist ja dann einfach da. Da kann er da einfach reinmarschieren und so. Ne? Es gibt im Prinzip keine Privatsphäre, ja doch, es gibt schon sowas wie Privatsphäre, ne? Aber es gibt keine,
nee, in dem Fall nicht.
Der private Raum wird kein, ja genau, aber jetzt in dem Fall quasi nur durch den Verrat von Ahan, ne? Dadurch weiß er ja direkt, dass er dort in diesen Raum muss zu Onkel Keen und so weiter und so fort, ne?
Naja, aber ich weiß, also ja, aber das wird ja erstmal auf einer persönlichen Ebene wird ja dieser Safe Space Haus Onkel Keen völlig aufgehoben, den gibt es ja plötzlich gar nicht mehr, ob da jetzt Essen ist oder nicht, der Ort ist rum und ich meine, wenn man es jetzt weiterdenkt, dass jetzt einfach Tellri mit seinen Soldaten da einmarschieren kann und jeden umbringen lassen kann, hat im Grunde, da sind wir dann in Richtung Terrorherrschaft, ne? Du bist nicht für mich, also bist du gegen mich. Mhm. Leute, hier, ersticht den mal.
Mhm. Und ja, auch die Tatsache, dass er in Kontakt mit Ahan war, zeigt ja, okay, vielleicht hat er irgendwo in der Stadt dann auch bei anderen, ich glaube nicht, dass es irgendwelche anderen Untergrundorganisationen gibt, ne? Aber vielleicht hat er auch König Terry so seine Spione überall, ne? Also die ganze Welt wird irgendwie auf eine Art und Weise dann gläsern und wie du schon gesagt hast, dieser heimelige Ort von Keens Wohnung wird im Prinzip entweiht, sozusagen.
Ja.
Ne? Und es gibt diese Privatsphäre nicht mehr. Also diese, was wir ja auch vorher mal kurz mit einem Gasthaus hatten und sowas, ne? Also diese, die Welt wird gläsern.
So ja, will. Und auch, ich meine auch, dass diese Assassinen oder Assassinen sind das, ne? Attentäter. Ich meine, die können jetzt auch einfach im Schlaf ermordet werden.
Ja. Ja? Wahrscheinlich aus Wrathbone, hab ich mir gemerkt.
Ach so. Ah.
Also da werden Attentäter ausgebildet, zumindest in Fjorn.
Ah, das, also, ah, okay. Mhm. Das sind, oh, gut. Mhm.
Ja. Mhm. Genau. Das Verrätermotiv,
genau. Ja. Mach weiter.
Das Verrätermotiv halt, was wir hier haben, ne? Also so auch dieses, ja, ich war nie zufrieden mit unserer Freundschaft sozusagen oder ich hatte nie diese enge Beziehung zu euch und so weiter.
Endlich
und so
kann ich es dir heimzahlen.
Endlich kann ich es dir heimzahlen, genau. Also man merkt, okay, da war wirklich irgendwie etwas Schlimmeres wahrscheinlich begraben unter dieser Maske auch wiederum aus, jetzt nicht Freundlichkeit, aber aus diesem Comic-Relief-Charakter sozusagen. Und
aber das ist ja auch nicht mehr auf Handelsebene Konkurrent sein, ne? Du bist ein besserer Händler, Verkäufer, als ich das bin. Mhm. Diesmal bin ich dran, sondern er hat ja, er spielt jetzt mit ganz anderen, also er spielt ein ganz anderes Spiel. Ja, das ist ja nicht das, was auf das, was Royal und Ahan sich geeinigt haben. Deren Spiel war ja nicht, wer verpetzt den anderen beim König, sondern er hat jetzt einfach zur Knarre gegriffen, weil der andere ein Messer hat.
Ja,
so.
Ganz genau, richtig. Ja. Genau, und dann haben wir den Tod von Royal, der erstochen wird.
Ganz schnell.
Ganz schnell geht das. Danach gibt es noch so ein bisschen Austausch mit Raoden und so weiter, weil Raoden enttarnt sich ja dann. Wir haben anscheinend noch einen Namen weniger neben uns merken müssen für die letzte Besprechung.
Es wird immer weniger jetzt.
Es wird immer weniger jetzt.
Ja.
Alle merken, okay, das ist Raoden. Auch Sarene merkt ja an, okay, ihr Ehemann steht da, ne? Mhm. Das ist ja, glaube ich, das letzte Wort oder die letzten Worte dieses Kapitels und fordert im Prinzip seinen Thron ein oder sagt dann im Prinzip, ja, ihr könnt ja jetzt nicht den rechtmäßigen Herrscher von Arelon umbringen oder den rechtmäßigen Nachfolger von König Yadon. Ja.
Beruft er sich dabei auf das, was der Patriarch da vorgeschlagen hat? Weil der Patriarch hat ja gesagt, ab sofort ist alles Erbfolge.
Mhm.
Aber weil ich mich gefragt habe, warum ist er jetzt der rechtmäßige Herrscher?
Hm.
Weil der rechtmäßige Herrscher ist doch vorher entweder der das meiste Geld hat oder das,
ja,
die Thronfolge, also da, Erbfolge.
Das ist tatsächlich eine gute Frage, inwiefern das jetzt schon in Kraft oder inwiefern das jetzt schon gilt, ne? Weil eigentlich in der Logik.
Es kam danach nicht nochmal vor.
Ja.
Wir hatten diese Präsentation, diese Erklärung. Mhm. Wir, jetzt hier in diesem Abteil, was wir gelesen haben, war der Patriarch gar kein Thema.
Mhm.
Und auch diese Erklärung war kein Thema mehr.
Mhm.
Das.
Mhm. Ja.
Deswegen weiß ich gerade nicht, wie wir damit jetzt umgehen.
Aber im Endeffekt würde es ja Sinn ergeben, dass ja im Prinzip durch diese Regelung von Yadon die Titel an die Nachfolger vererbt werden. Das heißt, in dieser Logik hätte es ja gar keine neue Krönung geben dürfen, weil ja der rechtmäßige Nachfolger eigentlich jetzt des verstorbenen König Yadon der neue König Raoden ist, weil der Titel ja weitergegeben wird.
Aber der zu dem Zeitpunkt war ja Raoden noch tot. Und Yadon hat keine weiteren Kinder.
Mhm.
Was passiert dann? Wer ist denn der Bruder vom König? Also ist bei Game of Thrones.
Ach so, ich glaube, dann könnte tatsächlich ein neuer König gekrönt werden und so. Aber im Prinzip entwertet ja die bloße Anwesenheit, das bloße Leben von Raoden, der ja in der Logik König werden müsste nach dem Tod von Yadon, entwertet ja die Krönung von Teri eigentlich.
Ich das weiß, was du meinst, aber ja. Wir haben ja zwei Logiken.
Mhm.
Die erste Logik ist ja die Kapitalherrschaftslogik. Und damit macht Raoden nicht automatisch König.
Mhm.
Es sei denn, das Erbe von Yadon geht auf Raoden über.
Ja, ja, genau.
Das Geld.
Ja, genau, das meine ich.
Stimmt.
Weil im Endeffekt diese Kapitalherrschaft zählt ja jetzt nicht mehr. Habe ich so verstanden.
Nee,
zählt ja der Titel, der fest ist.
Das war meine Frage.
Ja.
Ist das so gerade?
Ja, das ist, glaube ich, jetzt so.
Das ist so.
Ja.
Weil vorher. Also ich meine, das Geld von Raoden hat ja seine Ehefrau geerbt.
Ja.
Das war Sarene.
Richtig, ja.
Also geht irgendwas, wird ja weitergegeben.
Ja.
Geld. Mhm. Und ich war mir jetzt nicht ganz klar, ob er jetzt König ist, weil er jetzt das Geld hat von Jadon, der ja das meiste Geld hatte, das haben wir ja herausgefunden. Oder ist er jetzt der König, weil er der Sohn vom König war?
Genau deswegen. Ich glaube, nach der alten Logik wäre er nicht einfach so, bloß weil König Jadon gestorben ist, wäre er nicht zum König geworden, einfach so, sondern der Reichste wäre zum König geworden, was in der Logik trotzdem Raoden wäre, so, weil er hatte, er hätte ja das Geld sozusagen von seinem König, von seinem Vater geerbt, womit er das meiste Geld zum damaligen Zeitpunkt noch hätte.
Ja.
Aber er hätte den Titel genauso gut wieder verlieren können, wenn er verarmt worden wäre. Und dann wäre Teri quasi rechtmäßiger Herrscher. In der jetzigen Logik, die jetzt neu etabliert wurde, wird dieser Titel einfach vererbt, unabhängig von wie reich du bist.
Ja.
Ja.
Gut. Also haben wir jetzt die neue Logik.
Ja.
Die Erbfolgelogik.
Genau.
Gut. Ja.
Das, was lustigerweise hier gar nicht artikuliert wird irgendwie, ne? So. Also es wird sich nicht bezogen auf diese Logik, aber du hast recht, also es macht Sinn und eigentlich kann es nur in dieser Logik, kann er nur der rechtmäßige Herrscher sein. In der vorherigen Logik kann das nicht sein.
Doch.
Nee.
Doch, indem er einfach das meiste Geld, was er Jadon hat, weil er ist ja König, einfach an Raoden übergeht. Dann hat er ja das meiste Geld und kriegt damit auch automatisch den Königssitz.
Stimmt, der war ja dann wieder reich durch die Deals mit Theod und so, ne? Ja, stimmt.
Und ich meine, der nächstreiche Händler ist Lord Terry.
Ja.
Deswegen, es wäre in beiden Logiken so möglich.
Mhm. Wobei ja zwischendurch auch mal gesagt wurde, dass Sarene und Royal für sich nicht mehr Geld hätten als Terry, aber zusammen, wenn sie geheiratet hätten, hätten sie mehr Geld als Terry.
Ja.
Also hätte ja das reine Erbe nur von König Jadon hätte ja nicht gereicht, sondern nur, wenn Raoden …
Mehr Geld als Terry.
Ja, nur, rein das Erbe von Jadon ist nicht mehr Geld als Terry. Das wurde artikuliert. Also Royal und Sarene müssen zusammen heiraten, damit sie mehr Geld, also damit Royal, damit der Besitz von Sarene auf Royal übergeht, sodass er dann mehr Geld hat als Terry.
Richtig.
Deswegen machen die das ja.
Das war der Plan. Aber da gibt es ja immer noch das Vermögen von Jadon.
Das ist doch das. Ach so. Ah. Du meinst quasi. Ja, du hast vollkommen recht. Ich war gerade in der Logik, ja, natürlich, das Geld von Raoden ist ja auch das Geld von Jadon, was ja nicht ist. Das sind ja zwei unterschiedliche. Ja, du hast recht. Ja,
den gab es ja da noch nicht wieder.
Ja, okay. Und,
weil der ja tot war. Ja. Also irgendwer hat irgendwo eine Menge Geld gehabt.
Ja, das stimmt. Ja.
Nur halt kein Mann, wie wir es ja hier haben. Das heißt, die Frau von Jadon kann nicht einfach Königin werden. Weißt du? Da könnte irgendwer kommen und die heiraten und seine 50 Mark mitbringen und ist dann trotzdem König, weil die ja zusammen das meiste haben. Nach der alten Logik.
Stimmt, ich habe da jetzt gar nicht dran gedacht, weil auch gar nicht gesagt wurde, was mit dem Geld von Jadon eigentlich geschieht nach seinem Tod. Ne?
Keine Ahnung.
Ja. Ob das dann geht im Gemeinwesen über, wird an die Bauern gespendet.
Na klar.
So wie es üblich ist in Arelan. Oder in Kay oder so.
Ja, genau.
Ja, genau. Jedenfalls, Radon fordert seinen Thron ein. Radon fordert seinen Thron ein oder bezieht sich zumindest darauf, dass er ja nicht umgebracht werden sollte, weil er ja der rechtmäßige Herrscher ist.
Ja.
Und Telri flieht und sagt noch zu seinen Soldaten, beschützt mich. Und haut im Prinzip ab, also stellt sich dem nicht.
Ja, und verbarrikadiert sich wieder in seinem Arbeitszimmer, wie der andere König vorher auch schon.
Ja, ganz genau.
Oh je, Mine.
Ja, genau. Das Kapitel endet dann, wie gesagt, mit der Feststellung, dass Sarene wieder einen Ehemann hat.
Ja.
Und wir gehen in das letzte Kapitel, Kapitel 54, also für diese Session hier.
Ja.
Da sind wir wieder bei Khaten, das ist auch wieder ganz kurz.
Aber ereignisreich,
du hast es ja in deiner Zusammenfassung schon gesagt, ne? Er will sozusagen dafür sorgen, dass Terry eben diese offizielle Erklärung aufgibt, dass es eine offizielle Exekution für Royal gab, sodass es nicht nach Willkür, nach Schreckensherrschaft und so weiter aussieht. Und dann gibt es hier einen Kampf im Prinzip. Es bricht ein Gefecht aus zwischen verschiedenen Soldaten. Es gibt dieses Intermezzo mit den beiden Wachen.
Wobei ja eigentlich der Kampf schon stattfindet, während Raten noch draußen wartet.
Das hat mich wirklich komplett, das habe ich erstmal nicht verstanden, weil diese beiden Soldaten so ruhig waren und dann stellen wir fest, da drin tobt schon der Bürgerkrieg so gefühlt, weißt du?
Ja, das heißt, die müssen irgendwo reingekommen sein.
Ja.
Durch Fenster oder, gibt es da Fenster? Ja, bestimmt.
Ja, bestimmt gibt es
da Fenster.
Ja,
da drin ist das große Schlachten und die stehen draußen und warten und die haben es nur festgestellt, weil Raten, den die Wache jetzt zum x-ten Mal wieder reinschickt und sagt, jetzt bitte sag mal den König, ich bin da, würde jetzt gerne mit ihm sprechen, meld mich mal an.
Kann das sein, dass die durch den Geheimgang reingekommen sind? Der führt doch ins theoretisch in das, ich weiß nicht, ob ins Arbeitszimmer,
nee, ins Schlafgemach. Ne? Ja, das wissen wir nicht. Aber vielleicht gab es einen anderen Geheimgang. Ja. Es muss noch einen anderen Gang gegeben haben, weil, glaube ich, Telri abhauen wollte, während des Kampfes, aber Eonde ihn vorher noch enthauptet hat.
Ja, genau, richtig, stimmt.
Ja, Raten schlüpft da rein und sieht, wie Eonde mit seinen Soldaten plötzlich die Wachen des Königs tötet und den König selber und selber dann noch tot zusammenbricht.
Genau.
Also, ja. Freunde.
So viele Tode hier. Und wir haben Raten, der seine Taten in einer gewissen Weise bereut schon. Also der ist erstmal, also der jetzt bereut, dass es diesen doch kriegerischen Konflikt dann irgendwie gibt und das quasi nicht so läuft, wie er das ursprünglich intendiert hatte. Und wir haben vor dem Finale, was wir in 2 Wochen besprechen werden, eine maximale Instabilität der Verhältnisse hier in Arelon. Es gibt keinen König, der Thron ist leer, es gibt, ja okay.
Raoden ist nicht wirklich wieder da, das ist eine Illusion.
Ja, genau.
Er ist immer noch Elantria, muss man auch dazu sagen, also quasi noch tot.
Ja, das stimmt, ja.
Sarene weiß, dass es jetzt Raoden ist. Wir haben 2 Lords, die tot sind und einen toten König. Dilaf, der irgendwas ausgeheckt hat, wir wissen noch nicht was. Raten, der nicht so richtig weiß, was jetzt Phase ist hier, in diesem Raum voller Leichen steht. Was mache ich jetzt hier? Und irgendwie die Macht, die ja immer noch durch Raoden durch will, ja, die ihn irgendwie immer noch weiter irgendwie schwächt, kurz vor der Lösung des Problems.
Mal gucken.
Oh, es ist schwer, jetzt irgendeine Prognose abzugeben, aber
müssen wir auch nicht. Aber ich finde es spannend, oder ich frage mich, ob wir nochmal so wahnsinnig viel Zeit jetzt, außer vielleicht ganz am Ende, aber ob wir jetzt im Verlaufe der Lösung dieses Konfliktes oder der Konflikte nochmal so viel Zeit in Elantris selbst verbringen werden, weil für mich hat sich das jetzt sehr angefühlt von eigentlich alles Wichtige wird jetzt so rausverlagert, weißt du, Richtung Kay dann irgendwie.
Ich glaube das nicht.
Weil das läuft ja alles eigentlich.
Das Buch heißt Elantris. Ich möchte das Finale, dass das Finale in Elantris stattfindet.
Ja, vielleicht ist das Finale von Elantris ja einfach nur die Wiederbelebung sozusagen der alten Ordnung vor der Rehot oder so, ne? Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, alles, was jetzt passieren kann, lässt sich eigentlich so in Kay lösen. Ja, wobei das Lesen der Bücher durch Raoden, ja, das kann noch sein, ja. Aber eigentlich ist alles andere ja, geht es ja um eine Restabilisierung von Arelon jetzt vom Gefühl her, ne? Um die Auflösung von diesem Konflikt mit Dilaf, mit Raten und so und die Entwicklung von Raten und so weiter und so fort. Das scheint jetzt das Wichtigste zu sein. Irgendwie.
Sehen wir die Armee von Fjorden? Was meinst du? Gibt es einen richtigen Kampf? Oder wird es eher sowas geben wie der Würn schickt, ey, ich sag dir, der Darkor, der Orden der Dämonen, der kommt nochmal. Das ist jetzt so oft erwähnt worden und es ist so unheilvoll, dass da werden Dämonen ausgebildet. Ich möchte mal so einen Dämonen sehen. Das müssten ja krassere Dudes als Raten sein, weil er war ja zu schwach für Darkor.
Genau, ist er rausgeflogen. Ne?
Das ist er rausgeflogen. Ja. Ich glaube, die werden wir noch sehen. Und vielleicht wird das der Kampf werden dann.
Es gibt zumindest, hatten wir in der letzten Folge, gab es so eine Vorsehung von Raten, als er noch in Elantris war. Da hatte er ja Visionen von Dilaf. Was man ja lesen kann als so eine Art Vorbote für den Konflikt, den er mit Dilaf haben wird. Und er hatte eine Vision von Darkor. Also ist es wahrscheinlich, also es scheinen so Zukunftsvorhersehungen gewesen zu sein. Ne? Von daher ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass Darkor noch irgendwie eine Rolle spielt.
Vielleicht ist Dilaf ja in Darkor ausgebildet worden.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Werden wir alles sehen.
Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Und ich freue mich, dass wir das jetzt hinter uns haben, denn dann kann ich jetzt endlich das Finale lesen. Mhm. Ich freue mich richtig drauf. Da wird einiges passieren. Das müssen wir uns, glaube ich, wie so ein Bonbon immer so genießen. Ich glaube, nicht so durchrushen wäre, glaube ich, zu viel, damit wir da verarbeiten können, was vieles in diesen kurzen Seiten passiert.
Ja, das stimmt. Ja, dann
haben wir beginnen heute auch, muss man dazu sagen, den dritten Abschnitt, ne? Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja, richtig.
Also wir haben jetzt den zweiten Teil haben wir jetzt hinter uns, Elantris rufen. Und jetzt kommt der dritte Teil, der heißt Elantris Lebensgeist. Mhm. Und ein Lebensgeist kann ja erwachend, genau.
Absolut. Auch eine ganz schön krasse Verdichtung, ne? Also wir haben jetzt 100 Seiten für diesen letzten Akt. Wir hatten jetzt knapp 200 Seiten für den zweiten Akt und davor quasi die Folgen 1 bis 6 war es ja. Jetzt quasi, also 600 Seiten knapp, genau. War der erste Akt. Ja.
Genau. Und hier in dieser Ausgabe und ich glaube auch in allen anderen neuen Ausgaben gibt es noch eine Kurzgeschichte hinten dran. Das ist, die Hauptgeschichte ist durch, die werden wir auch so durch besprechen, wie wir das jetzt gemacht haben. Und ich werde auf jeden Fall diese Kurzgeschichte mit dem Titel Hoffnung für Elantris lesen und nochmal kurz irgendwie zusammenfassen, damit das irgendwie der Vollständigkeit halber nochmal irgendwie auf dem Tableau liegt, aber wir gehen da jetzt nicht mehr dermaßen in die Tiefe.
Genau, ich lese sie auch, einfach nur damit wir einen Überblick haben und mal kurz drüber sprechen können, aber nicht in der Detailliertheit, wie wir das mit den anderen Kapiteln von dem Hauptbuch Elantris sonst gemacht haben.
Genau. Und damit sind wir erstmal durch soweit. Vielen Dank fürs Zuhören und dranbleiben und gebt euch das Finale selber, liest es selber oder freut euch einfach auf in 2 Wochen.
Genau. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Ciao.